dickes B oben an der Spree. Im Sommer tut's so gut und im Winter tut's weh. Mama, Berlin macht Stein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen.
Hallo, wir sind die Homegirls, Josi Miller und Helene Fares, und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß!
Hallo, wir sind die Homegirls, wir sind zurück mit einer neuen Folge und heute mit einer sehr, sehr vollen Couch, wunderschön bestückt. Oh, ich bin die einzig Dunkelhaarige, sehe ich hier gerade. Ja, das war meine Intro. Hallo Josi.
Hallo Len. Ey, ich weiß nicht, ob wir eine Sendung hatten, doch ich glaube mal mit den Orsons, wo mindestens genauso oder ähnlich viele Leute mit uns im Studio waren.
Ja.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, euch hier zu haben. Ich mache ein mini kleines Ankündigungsintro für euch. Ich räuspere mich, damit ihr wisst, es geht jetzt los mit dem kleinen Intro. Die drei in Chemnitz ansässigen, der Gen-Z-Generation angehörigen MusikerInnen kennen sich seit ihrer Kindheit / Jugend, was daran liegen könnte, dass sie verwandt oder verschwägert sind, unter anderem auch mit der Band Kraftklub. Sie bedienen das Genre Indie-Pop, hassen aber Schubladen und bezeichnen ihre Musik deshalb als Las Vegas-Glamour. Sie sind außerdem unsere Podcast-Konkurrenz und wer die Möglichkeit hat, sollte die drei dringlichst bei einem Live-Auftritt besuchen. Denn da muss man dabei gewesen sein. Herzlich willkommen, Blond!
Hey, hallöle!
Außerdem erscheint ein neues Album, was ihr angekündigt habt.
Mhm.
Und es heißt Perlen.
Ja.
Ja, genau.
Und Tretti hatte letztens so ein Merch-Zeug gemacht und da, also Merch-Produkte, und da stand irgendwie drauf, das Album ist schon zu 78% fertig oder so. Zu wie viel Prozent ist euer Perlen-Album, was erst nächstes Jahr im April erscheint, fertig?
Wir machen gerade, würde ich sagen, Feinschliff.
Ja.
Also.
Ich brauche Prozente.
Dann sage ich 90. Ich weiß nicht, ob es hinhaut.
90 finde ich ganz schön hoch.
80, okay, dann sagen wir 78%.
Oder ja.
Ja.
Dann ist es 78% fertig. Ich meine, wenn man noch so viel Zeit hat, es kommt ja im April, dann man muss ja auch irgendwann aufhören damit, sonst daran weiterzuarbeiten. Sozusagen.
Ja, das stimmt.
Sonst kommt man nicht mehr raus.
Wir müssen ja einmal ganz kurz sagen, woraus Blond eigentlich besteht. Und zwar Lotta, Nina und Johann. Lotta und Nina sind Geschwister.
Mhm.
Ich wollte gerade Geschwister gendern. GeschwisterInnen.
So weit ist es schon mit dem Genderwahn.
Genderwahn!
Ihr seid Schwestern.
Mhm.
Und Johann, in welchem Alter bist du dazu getroffen? Wie sagt man?
Kleinkindalter eigentlich.
Zugestoßen, gekommen, ja.
Eure Eltern kennen sich,
Heinrich,
ne?
Mimt, Heinrich macht unseren Sound ganz oft und auch heute. Heinrich ist von den Circus Studios von Sony. Shoutout an dich, Heinrich. Er macht
Gang Signs.
Ja, wann bist du dazu gestoßen?
Es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann, auf jeden Fall. So
wisst
fünf oder so?
Mit fünf?
Mhm. Wir sind immer in Urlaub gefahren zusammen. Das ist schon sehr lange her.
Ja. Wir waren immer paddeln und...
Wir haben jetzt quasi 20-Jähriges gehabt.
Ja, eigentlich stimmt. Oh, haben wir gar nicht gefeiert.
Ja, das ist doch, 20 ist das Jahre doch hier die Party jetzt.
War das nicht auf einer Jugendweihe, auf deiner, Johann, dass ihr zum ersten Mal zusammen gezockt habt?
Ja, gezockt. Wir haben richtig abgerockt. Ich saß noch auf einem Barhocker und hatte so einen Notenständer vor mir und habe mit der Akustikgitarre gespielt. Lotta ist, wir sind jedem Song einfach doppelt so schnell. Also wir sind einfach immer schneller geworden, weil wir alle so krass Angst hatten.
Also wenn man aufgeregt ist und ohne Klick Schlagzeug spielt, dann werden die Songs immer schneller, weil du bist so wie... Ich will einfach, dass es vorbei ist. Und ich weiß noch, ich war so aufgeregt, dass mein Bein so gezittert hat. Und immer, wenn ich die Bassdrum durchgetreten habe, hat so...
Und so also, da haben wir halt auch noch alle Mixery Energy getrunken.
Genau.
Da haben wir übelst viel heimlich Mixery Energy getrunken. Und dann hat Johann zur Feier des Tages noch aufs Lichtpult gekotzt.
Ja, das war wirklich...
Das war so der erste legendäre Auftritt. Aber wir wussten, jetzt muss es weitergehen.
Ja.
So und nicht anders.
Also ihr wart die Jugendweihe-Band zur Jugendweihe von Johann.
Ja.
Geil.
Da haben wir uns einfach selber gebucht.
Stabil. Ja, dieses Jugendweihe-Game ist, glaube ich, das kennen ganz viele gar nicht. Vor allem so im Westen oder wenn man nicht mit, was ist das Pendant zu Jugendweihe?
Konfirmation
hatte. Genau, ich habe nämlich auch viel in so Jugendweihe-Bands gespielt. Und das sind ja auch immer mega weirde Veranstaltungen.
Ja.
Am Ende bekommt man so ein Buch und so eine Rose. Und es ist irgendwie eigentlich ja nur das erste Besäufnis so offiziell.
Ja.
Es ist schon irgendwie weird.
Ich war auch später in der Schülerband und habe nur auf Jugendweihen gespielt.
Geil.
Also
aber auf den offiziellen
Veranstaltungen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Johanns Jugendweihe war ja
Jugendweihe privat genau, organisiert.
Ich habe auch nicht offiziell Jugendweihe gefeiert, aber.
Genau. Okay. Aber dieses, dann bekommt man so von so Verwandten so Alkohol angeboten, die sind so, komm, jetzt
kannst du mal. Was ist denn eine offizielle Jugendweihe?
Naja, von der Schule aus. Ja. Und dann musst du dich einmieten. Bei uns war das, glaube ich, im Chemnitzer Hof oder so, in so einem übelst schicken Etablissement. Und das hat dann auch übelst viel Eintritt gekostet. Alle Kinder sind durchgedreht, weil die teure Klamotten kaufen mussten, also Kleider und so. Ja. Ich weiß noch, mein größtes Ding war.
Ich war da nicht. Du warst auch nicht dort.
Nee, ich war da. Aber ich war bei diesem Tanzschulball, das war was eine ähnliche Veranstaltung. Ja, aber man ist so durchgedreht, wenn man zum Beispiel ein großes Mädchen war und dann aber eigentlich High Heels anziehen wollte, aber das ging ja auch nicht, weil.
Dann bist du ja zu groß
für den Rest und so. Solche Probleme gab es dann.
Es ist halt wie ein Abiball.
Einmal ganz kurz sagen: Auf dieser Couch heute. 100% Ostfleisch.
Ja.
Wir sind alle aus Sachsen.
Ja. Yes.
Das hatten wir, glaube ich, noch nie. In 6,5 Jahren. Ach doch, mit Morlock Dilemma.
Stimmt.
Aber wie fühlt sich das an?
Sollen wir auf Sächsisch reden heute? Ich habe es mir halt so krass abtrainiert. Ich krieg's, glaube ich, nicht hin.
Gar nicht?
Ein bisschen vielleicht.
Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, vielleicht.
Ja, ein bisschen kann ich noch.
Aber deins klingt ein bisschen anders als unseres.
Ja, voll. Also,
ja, weil das ist Chemnitz. Mir ist das auch aufgefallen bei dir,
bei mir,
dass du, Nina, ich spreche Nina gerade an, so ein geiles Sächsisch sprichst. Ich finde, die beiden, also bei dir, Johann, habe ich es noch nicht so richtig gehört.
Mhm. Ach, aber was?
bei euch beiden
eigentlich immer vor.
Habe ich das, weil ich mit dir noch nicht so viel gesprochen habe und ich noch nicht so viel habe reden hören. Aber bei euch beiden, ich finde, ihr habt so ein ganz charmantes Sächsisch.
Ach, das ist nett, dass du das sagst. Na, als wir uns unterhalten haben, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Ich will das so ein bisschen, ich will mal so mir wieder ein Selbstbewusstsein dafür aufbauen, dass ich sage, dass ich finde auch immer bei anderen Leuten charmant, wenn man so einen Dialekt durchblitzen hört. Ich weiß nicht, ob es bei uns noch durchblitzen ist oder ob es einfach durch und durch.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Durch und durch. Aber eigentlich finde ich das wirklich immer schön bei anderen Leuten und irgendwie will ich eine coole Person sein, die sächsisch spricht. Irgendwie.
Sei du selbst, Dina, verstell dich nicht.
Ja, oh Mann. Bist du auch. Mhm. Es ist wirklich, hörst du das, wie geil das bei ihr ist? Viel charmanter als bei uns.
Ja, ich klinge halt wirklich wie ein Volltrottel damit.
Ich weiß nicht, wann ich gerade sächsisch gesprochen habe die ganze Zeit. Wann ist das
durch und durch? Ich habe auf der Herfahrt auf meinem E-Bike euren letzten Podcast gehört. Und ich habe wirklich, also, ich habe Tränen gelacht. Das war so witzig. Und ihr habt die Story erzählt, wie ihr beim Gurtenfestival wart und es da eine kleine Verwechslung gab.
Ja.
Und ich liebe das Gurtenfestival. Ich wollte fragen, ob ihr das nochmal ganz kurz abreißen könnt und danach möchte ich meine Gurtenfestival-Story erzählen.
Also wir haben in Bern gespielt und dachten, wir fahren aufs Gurtenfestival.
Es ist wunderschön.
Wir haben dort auch schon mal das gespielt. Das Gurtenfestival, da, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen. Das ist riesengroß, oder?
Die pilgern dann alle auf so einen Berg vorbei an so liebenden Kühen und Bauern und alle grüßen und es ist so voll harmonisch und die Bühne,
die Bühnen dort sind riesengroß, also so kilometerweit muss man hin und her laufen.
Ja.
20.000 Leute oder so, BesucherInnen.
Übelstes High-Level-Line-Up.
Richtig krank, auch im Backstage wird so übelst krass frisch gekocht. Man kann sich auch so eine Karte so aussuchen. Und wir dachten, geil, wir spielen wieder auf dem Gurtenfestival in Bern und so. Und fahren los und merken irgendwann, wir dachten, es wäre so ein Tippfehler gefühlt auf der Grafik oder so bei uns, dass wir zum Gartenfestival nach Bern fahren.
Was am selben Wochenende ist wie das Gurten.
Und dann war das so eine alternative Gegenveranstaltung. 150 Leute in so einem Hinterhof von so einem Café. Und halt alles ganz anders als erwartet.
Ja.
Und das war, war trotzdem voll schön, aber natürlich ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben.
Ja, und wenn, war leider auch nicht so.
Und wenn Leute uns gefragt haben, wo wir hinfahren, waren wir auch immer so... Zum Gurtenfestival. Wir waren zum Gurtenfestival. Also so, dass die Leute so, ja, hä, Blond, die haben doch auf dem Gurten gespielt, oder?
Ja, geil.
Das ist so, die Kredibilität behält. Aber ja, war's Gartenfestival. Geil.
Man muss halt echt sagen, wenn man auf diesem Festival steht und dann geht früh die Sonne auf um 5 und dann erblickt man so die Landschaften und alles, was rund um Bern ist, ist ja auch so wunderschön. Dann geht die Sonne auf und das ist wirklich... Das ist so eine krass heile Welt dort. So, da fühlt man sich komplett irgendwie im Reinen mit der Natur. Und ich war da so gesegnet, als ich da ein paar Mal gespielt habe. Und ich hatte zwei Freundinnen, die haben mit mir dort aufgelegt, die Illegals. Zwei übelst tolle.
Ein geiler Name,
Girls,
ja,
genau.
Warum ist das nicht unser Podcast-Name?
Ja,
weil diese Homegirls. Halt boah, da, Alter.
Ja, wir sind halt einfach die Wish-Version von denen. Naja, auf jeden Fall, die wohnen eigentlich in Bern, ne? Und die legen dort voll oft auf Reitstuhl und so. Die Reitstock heißt es dort, ne?
Dachstock.
Dachstock, ja, genau.
Der Reitstuhl.
Nee, ich glaube, das heißt.
Eine Reithalle.
Reithalle.
Dreiteilig. Also hat am Lachen, ja.
Aber wo das Stuhl herkam, weiß ich jetzt nicht.
Auf jeden Fall, ja, ich kenne mich super aus mit Erna. Auf jeden Fall spielen die halt immer in diesem alternativen Zentrum und wir haben ein paar Mal zusammen aufgelegt und die haben trotz dessen, dass die in Bern wohnen, haben die gesagt, ey, dieses Hotel, wo du wohnst, das ist so krass, wir wollen damit bei dir drin schlafen. Ach, wie cool. Und das, also ich hatte noch nie so ein krasses, luxuriöses Hotel. Ich kam da an mit einem Chauffeur, dann wollte der Typ so meinen Koffer tragen und so. Und ich war so, nee, lass mal, ich frag mich selber, warum sollst du jetzt meinen in den ersten Stock schleppen, meinen Koffer? Ja, und dann kommen wir da halt an, nachts, haben uns halt in so ein Zimmer geschlichen. Und dann, es war einfach so eine krasse Suite. Und dann haben wir erstmal gedacht, okay, alles einsammeln, was wir finden können. Wisst ihr, dieses Zimmer war so krass, dass man alles klauen muss, weil man dachte so...
Selbst
so
die hoch. Badekappe aus dem krassen Goodies? Material bestimmt.
Ja, es gab Goodies.
Wie waren die Goodies?
Alter, es ist
kein, bestimmt kein Duschbad, Körperlotion, alles in einem, sondern alles getrennt.
Sieben in
natürlich.
Eins.
Natürlich. Und das halt für mehrere Leute. Jedes Päckchen. Es gab Conditioner, Shampoo. Oh. Es gab eine Creme. Es gab eine Nagelfeile. Ein kleiner Knipser war dran. Also wir haben die Nespresso Maschine leer gemacht, da sind alle die Teebeutel und so. Naja, ihr wisst das Game hier, die Schuhanzieher, wir haben alles eingepackt, was wir greifen konnten. Und die Mädels hatten ja auch nichts zum Pennen mit, weil das war irgendwie so eine spontane Aktion. Die haben diesen übelst luxuriösen, fetten Bademänteln. Ja. Die haben wir zu dritt in einem Bett gepennt. Und dadurch, dass das aber keiner rauskriegen sollte und wir aber Frühstück früh wollten, habe ich dann angerufen früh und meinte, ja, könnt ihr das aufs Zimmer liefern? Und dann kam halt irgendwann, weiß nicht, kurz vor Checkout, der Servicemensch und wollte uns das Frühstück bringen. Und dann sind wir wie bei Kevin alleine in New York, habe ich mich so an die Tür gestellt und habe gesagt, stellen Sie es draußen ab. Ich will auf keinen Fall reinkommen. Weil ich nicht wollte, dass der uns drei so halb nach in diesem Bademantel da sieht, weil das Zimmer halt auch nur für eine Person gebucht war und das eigentlich komplett leer war, weil wir alles in die Taschen gesteckt hatten. Ja, und dann hat er das vor der Tür abgestellt so und dann sind wir jeder einzeln aus dem Hotel wieder ausgecheckt, damit es nicht auffällt. Und das war mein Gurtenerlebnis.
Das klingt richtig wholesome, oder?
Ja,
mit so drei Freundinnen Sleepover.
Aber habt ihr alle in einem Bett gepennt?
Wir haben alle in einem Bett gepennt, ja.
Das kannst du.
Ja, aber ich war...
Das war bestimmt ein riesengroßes Bett.
Du warst übelst besoffen.
King size.
Ja, okay, gut.
Ja, und es war wirklich riesig, das Bett. Das, ja, Wahnsinn.
Ich glaube, Queen size ist
größer als King size.
Ich weiß nicht, wie groß ist denn Queen size?
Ich habe gerade einfach einen Begriff reingeworfen.
1,60, aber nicht so groß.
1,60
ist nicht so.
Das ist für mich nicht. Ja,
das ist für mich
nicht.
Ich bin
1,60.
Für einen Mensch,
das Mensch ist das sehr groß.
Aber ich vergleiche das aber mit einer Matratze.
Nee, ich war falsch mit dem Queen Size. Queen Size ist klein.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn das Queen größer gewesen wäre als King.
Dachte ich auch. War das meine schöne Festival-Experience? So, Helene, ich habe dir jetzt hier eine Leiter hingelegt. Die kannst du jetzt greifen.
Ja. Die Leiter. Wir waren auf dem Splash vor, das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen her oder so.
Ja.
Wir waren auf dem Splash und wir haben ja eine kleine Live-Show gespielt und das war, glaube ich, der Freitag oder so, genau. Und kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, haben wir halt hinter der Bühne halt da so rumgepimmelt und waren halt am unseren Kram organisieren und erledigen. Und ich bin halt irgendwo langgelaufen hinter der Bühne und auf einmal liefen so, sag ich mal, so 6, 7 mit 20er Boys an mir vorbei. Die waren wirklich so Boys, so boyig einfach. Und ja, genau. Und einer, und ich hatte so einen Triangel-Top an. Und einer guckt mir halt offensichtlich auf die Brüste und sagt halt im Vorbeigehen, geile Beatzen.
Beatzen?
Beatzen.
Hab noch nie gehört.
Ja, ne?
Wow.
Und erstmal, und das war auch meine erste Reaktion, Beatzen. Ich dachte, was für ein witziges Wort. Und
musste, Entschuldigung, was meinst du?
Entschuldigen Sie,
was Sie heißt Beatze?
Entschuldigen Sie?
Ja. Und musste halt erstmal so mich reinkichern. Und dann dachte ich mir, also das ging so eine 80. Sekunde, in der ich gekichert habe. Und dann dachte ich mir, was für ein Hundesohn.
Ja.
Und dann waren die halt vielleicht schon so 6 Meter weg. Und ich drehe mich um und schreie, bleib sofort stehen. Josi, du hast das mitbekommen, ne? Mhm. Josi so ganz geläutert. Und die sind halt nicht stehen geblieben, also bin ich halt hinterhergerannt. Und der eine Kumpel von dem zeigt so auf den, der das gesagt hat, weil ich wusste das natürlich nicht, der hat ihn so verpetzt.
Okay, du bist hinterhergeschrien und hast gesagt, wer hat das gesagt? Wer von euch hat das gesagt? Und dachte ich, ach du Scheiße, was denn jetzt? Es gibt hier gleich eine richtig krasse Schlägerei.
Ah, krass,
ich wusste überhaupt nicht, worum es geht.
Ich habe gesagt, wer hat das gesagt?
Ja.
Ich habe gesagt, du bleibst sofort stehen.
Ja, das auch.
Ach so, okay.
Aber die waren ja so eine große Gruppe.
Genau, ja, genau.
Was ja auch das Peinliche doch daran war, dass sie sich gegenseitig erstmal so versteckt haben.
Genau, und der eine war halt so... Ja. Aber der eine war halt so, ja, der war's.
Und dann habe ich mich halt so vor den gestellt und ich habe ihn halt konfrontiert. Ich so, was soll die Scheiße? Was denkst du, wer du bist? Du kannst nie im Leben, egal in was für einer Situation du bist, den Körper einer Frau kommentieren, die du nicht kennst oder auch einer, die du kennst. Und hab so einen kleinen TED-Talk gehalten. Und er war so, ja, ich weiß gar nicht, was du jetzt von mir willst und so. Der hat sich gar nicht getraut, mir in die Augen zu schauen. Und ich so, du entschuldigst dich jetzt sofort. Und er so, ja, okay, tut mir leid. Und ich so, okay, tschüss.
Hey, das ist eine richtig gute Geschichte.
Ich dachte die ganze Zeit, dass die Pointe ist, dass er was ganz anderes gemeint hat mit Beats. Dass er eigentlich sagen wollte, so, keine Ahnung, das heißt
Beats, Brezeln oder so.
Da ist ein Brezel stand
und so, Beats Pill. Du hast so eine Beats Pill da getragen.
Ja, du hast eine Beats Pill und am Arm genau.
Aber Mann, ey,
ich dachte, es kommt raus, dass er was ganz anderes meinte.
Erstmal richtig geil, dass du das direkt
übelst.
Noch, weil ich bin richtig oft so, dass ich in dem Moment einfach so bin wie, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, dann laufe ich weiter und dann so 10 Minuten später bin ich so, oh, das wäre voll die geile Punchline gewesen.
Und dann trägt man die so den Tag mit sich rum, was man so kontern könnte oder hätte am liebsten gekontert. Ich fand es auch übelst krass und stabil. Also,
vor allem, wenn du allein warst im Moment.
Also, naja, also Josi war aber, so 10 Meter oder 5 Meter entfernt und so.
Große aber, Männergruppe, also, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass du dich das traust und finde ich richtig cool.
Ja, ja und diese Splashcakes, was die sich rausnehmen, das muss auch einfach aufhören.
Aber das war halt so geil, dass der eine den anderen so verpetzt hat. Ich war so ein stabiler Dude, weil der fand das wahrscheinlich auch scheiße, aber der hätte dem das wahrscheinlich in dem Moment nicht gesagt. So, du Arschloch, was kommentierst du den Körper dieser Frau so? Und aber ich habe mich in dem Moment richtig, richtig geil gefühlt. Ich war so, du kleines Arschloch, ich zeig's dir. Wenn du dich nicht entschuldigst, ich tue alles dafür, dass du von diesem scheiß Festival fliegst und dein ganzes scheiß Taschengeld, was du dafür angespart hast, so im Dreck liegt jetzt.
Yeah.
So am zweiten Festivaltag, so 12 Uhr. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause, hab meiner Familie, also ne, ich habe, es war ja, ist jetzt not a big deal. Wir haben alle als Frauen oder Flinter tausendmal schlimmere Situationen schon erlebt. Ne? Für mich war das dann so witzig in dem ersten Moment, dann war ich kurz sauer und dann hat er sich entschuldigt, dann dachte ich mir so, du kleiner Hund und fertig so. Und dann habe ich das zu Hause erzählt und meine Familie hat halt übelst gelacht über dieses Wort. So. Und wir haben uns dann Spaß draus gemacht und dann haben wir das aber natürlich so ein bisschen vergessen und über den Tag und dann habe ich, ich hatte an dem Tag ein neues Kleid gekauft, es war Samstag, und habe das meiner Mutter gezeigt. Und bei uns haben wir so ein bisschen so das Ritual, wenn jemand ein neues Kleidungsstück anhat, dann machen wir so eine kleine Modenschau. Show. Und ich habe so I'm too sexy angemacht, so in meiner Bude. Meine Mama und ich wohnen nebeneinander. Wir haben so die Haustüren alle aufgemacht. Und dann bin ich halt, also ihr Flur und mein Flur sind halt so eine Verlängerung voneinander, wenn wir alle Türen aufmachen, sodass ich so ein 15 Meter Laufsteg hatte eigentlich. Und bin dann halt bei ihr angekommen zu I'm too sexy. Und dann stehe ich vor ihr und ich sage so und sie guckt mich an und sagt so, geile Beats.
Oh,
das fand ich mega. Keep in mind, my mom, so a Syrian woman. Das fand ich richtig nice. Auf jeden Fall, jetzt auch die letzten Wochen immer wieder irgendwie Jokes drüber gemacht auf Instagram und habe gesagt, ich will dieses Wort halt etablieren.
Komplett selbstermächtigt.
Aber hast du rausgefunden, ob es das wirklich gibt? Ob es das also irgendwie bayerisch
Bayern,
ist? Das klingt auch was wie bayerisch.
Das ist recht, Jörn. Ja,
noch geiler, wenn dann dieses urbayerische Wort so übernommen wird.
Beats.
Und so. Dann so, herzlichen Glückwunsch, es ist jetzt in der Woken Bubble angekommen.
Wir sagen jetzt dein blödes Wort.
Um jetzt zu empowern.
Ich bin auf jeden Fall vorgestern, mein Bruder sollte zu uns nach Hause kommen und wir wollten alle zusammen an den See fahren.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich gehe mit Kali, meinem Hund, den ihr hoffentlich alle kennt.
Den kennen wir natürlich, Entschuldigung.
Ich gehe mit ihm vor, ich laufe schon eine halbe Stunde vor in Richtung See und ihr beide holt mich dann ab, wenn mein Bruder dann da ist. Auf jeden Fall bin ich gelaufen und ich war so voll in meinem Kopf, weil ich mit Josi telefoniert habe, um die nächste Sendung vorzubereiten und war halt so total konzentriert. Und lauf und ich sehe auch schon so, ab und zu mal läuft jemand an mir vorbei, guckt ein bisschen, ich so, okay, egal, blablabla. Und bin halt, obviously auf dem Bürgersteig und auf einmal höre ich so von so hinter mir, aber offensichtlich aus einem Auto so ein Pfiff, so ein und mein erster Gedanke war so, welcher Ficker? Und ich bin halt auch am Telefon kurz ruhig geblieben und habe mich halt umgedreht und vor mir stand ein geparktes Auto, das heißt, das Auto, aus dem der Pfiff kam, stand hinter dem Auto. Und dann fuhr er so ein langsames Stück nach vorne und sagt halt so geile Beats und auf einmal ist das mein Bruder.
Oh Gott, ey. Ich dachte so, das kann nicht sein, dass das Wort jetzt so oft.
Aber kein Scheiß. Ich war so fucking ready to fight. Ich habe schon geschaut, wo ich Kali anbinden kann. Ich war so, welcher kleine Hunde soll ich
das? Ich kenne das aber voll, dass wenn man, an irgendeinem Punkt hat man so eine, ja, man ist so in der Haltung, dass ich bin so, als es Clubs noch gab, wer kennt's noch, ne, Clubs, da war ich manchmal so richtig so, ey, wenn heute noch eine Person kommt und dann hat irgendeine Freundin von mir halt mich so von hinten antatscht und ich war so, wer bist du? Ja. Und weißt du, weil ich schon so
klar
geladen war und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist bei mir über Corona leider ein bisschen doller geworden. Also ich,
das ist auch ein bisschen gemein von deinem Bruder, auf jeden Fall.
Nee, aber wir haben uns ja in der Familie die ganze Zeit einen Joke draus gemacht und er, ja, aber ja, auf jeden Fall, ich war richtig so, du klein, meine Mutter halt am Steuer, mein Bruder so am Beifahrersitz mit so einem Arm raus. Das ist so ein Assi-Move, Alter.
Ja, aber voll, ich kenne das auch, dass man einfach schon so angezündet ist, weil man denkt, irgendwas könnte passieren. Ich war vorgestern oder am Wochenende auf einem Schacke-Konzert und diese toxischen Typen, die irgendwie lange nicht mehr auf Konzerten waren, waren halt so besoffen und so an.
Widerlich.
Und es ist leider nicht so ein super smoothes Publikum gewesen. Ja. Und eine Freundin von einer Freundin hat auch einen Typ an den Arsch gefasst und sie hat sich einfach umgedreht und ihm so dermaßen einen reingehauen.
Geil.
Und ich war so, krass.
Konsequent. Aber ich kenne es noch aus Matomino, wenn wir feiern waren, dass ich teilweise so übelst krass wie so ein Gepard so Fähigkeiten entwickelt habe. Ich war so krass schnell. Mir hat jemand an den Arsch gefasst. Ich habe es gemerkt, sofort mit meinen Händen hinter.
Ja, geil.
Hab den Arm so nach oben gezogen, hab den angeguckt und der war so wie, ich war's, ne? Und ich habe gesagt, ich habe deinen Arm in meiner Hand so. Ich habe dich,
den habe ich aus meinem Arm
weggeholt. So. Ja. Ich war das nicht. Ich war, und dann, ja, und dann ist man aber immer, ich versuche dann wirklich einfach direkt den, ich habe den dann wirklich wie so eine Hortnerin.
Ja, ja.
So einen Hortnergriff hoch zum Security und war so, ich, er fliegt jetzt raus.
Ja, okay, Mann, geil. Und dann, ey, ohne Scheiß, ich liebe, dass du es gerade Hortnergriff nennst, weil ich hab das so oft. Das Ding ist, bei mir im Club, das hat sich noch nicht einmal einer getraut. Aber bei meinen Freundinnen. Und wenn das meinen Freundinnen passiert, raste ich komplett aus, Alter. Mhm. Und ich erinnere mich eben auch genau daran, dass ich immer wieder diesen Griff gemacht habe. Und ich sage halt immer so, ich krall halt meinen Arm da so rein. Jetzt hast du mir endlich dieses Wort gegeben.
Aber eigentlich, da kennt ihr das hier oben an der Schulter. Ja, genau. Wo du so nach, der Schulter am wird so nach oben gezogen.
Ja, aber kennt ihr das?
So nach Arm?
So nach draußen.
Und dann läufst du so, dass nur die Zehenspitzen.
Das ist auch so ein Ostding, oder? Kann das sein?
Wollte ich gerade sagen, dass das so ein Ostding
ist. Ist auf jeden Fall ein Ostding.
Na, und so strenge, autoritäre, ehemalige DDR-Hortnerin.
Also ich kann, wir können das dann auch nochmal vorführen, aber es ist der Oberarm. Der wird hochgezogen, sodass wirklich die Füße nur noch leicht schleifen.
Und dann läuft man so raus. Ist das bei euch mal passiert?
Ja, klar.
Ja,
hey, klar, die Hortnerinnen waren immer.
Da kann ich mich nicht dran erinnern. Meine Mutter war meine Kinderhortnerin.
Ach so, na, dann
hätte das nicht gemeint. Boah, scheiße. Ja, aber,
war die eine nette Hortnerin.
Ja, voll. Testo hat ja in seinem Buch auch ganz viel über diese Zeit geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, diese Nuller Jahre. Und da hat er letztens erzählt, dass er eine Lesung hatte, irgendwo auch, ja, so ein bisschen außerhalb. Und danach kam eine ältere Dame zu ihm und hat gesagt, ja, als du das Kapitel vorgelesen hast, muss ich sagen, ich war genau die Frau. Und das war total schlimm für mich, das jetzt nochmal so zu hören. Ja. Und das war da einfach gang und gäbe. Meine Kolleginnen haben das nicht anders gemacht.
Ich habe das nicht gelesen, was stand da drin?
Also da so war zum Beispiel so, wenn du nicht auf isst und dieser und alle sind so gleich, also alle Kinder müssen natürlich die gleiche Portion kriegen, die auf dem Teller, und es wird überhaupt nicht darauf geachtet, dass manche Leute essen mehr, manche weniger. Klar. Und du musstest dir das so reinprügeln und da heulen, und dann wurde dann auch immer so kommentiert, so, also ich weiß von meiner Mutter, die war auch so schlank wie wir, und die wurde dann immer so, der wurden so Karten gegeben, ja, du gehst zur Schweinemastkur oder so, die wurde immer so.
Na, und die haben ihr Gesicht auch ins Essen gedrückt, wenn sie es nicht aufgegessen hat, zum Beispiel.
Und so übelst, ich weiß, wir hatten so Techniken, dass wir den Teller so, gab es zum Beispiel so Roulade, die so voll eklig und so glibberig war, was Kinder halt auch nicht essen wollen. Und dann hatten wir so Techniken, wo wir den Teller so schräg wie möglich zu diesem Essensdruck, wo du nur so die Reste reintun konntest, also. Ich weiß nicht, bei der Roulade wahrscheinlich einfach nur diesen Holzstock. Holzstock. Und da hatten wir so ganz schräg immer den Teller und dann so wirklich im Vorbeigehen versucht. Oder in den Wangen, ganz viel Essen in den Wangen und dann später auf dem Klo ausspucken.
Alter,
wo du natürlich ein total seltsames Verhältnis zum Essen entwickelst.
Das ist ja nicht. Und alle so lange sitzen bleiben müssen, noch so eine kollektive Schuld, bis dann das schwächste Glied aufgegessen hat, obwohl erbrechen.
In dem Buch hat sie so Ärger gekriegt, genau.
Genau, sie hat sich dann auch so erbrochen und dann musste sie trotzdem weiter essen. Und es ist
und die anderen durften nicht aufstehen, sodass die anderen quasi Wut auf sie auch aufgebaut haben. Und das war so eine ganz normale.
Und das musste aber, ich weiß nicht, ob die Gerichte bei euch auch sowas wie tote Oma hießen und so in der Kinderkrippe.
Gab's Zeug, wo du so warst?
Welches Kind soll das essen, meine Fresse?
So komische Eintöpfe und so. Aber man war so
krass, das ist halt einfach Misshandlung, ne?
Ja,
also no cap, das ist halt einfach Misshandlung.
Aber bei uns war das dann noch im Sportunterricht ziemlich doll so und auch so beim Schwimmlernen und so. Da war das auch noch so dieser Drill immer, dieses wirklich so von früher noch aus der DDR und die dann so, keine Ahnung, beim Schwimmen war das so, man ist so geschwommen und also wir waren ja alle Grundschulkinder, so ganz kleine Kinder. Ja. Und die Lehrerin, die hatte wie so ein Armeesprech und hat immer so einen Stock ins Wasser gehalten, wo man sich so kurz festhalten konnte. Und dann hat die den immer wieder so weggezogen. Ja. Warst immer so kurz vorm Ersaufen, dann hat die den wieder rein und dann wieder weg.
So, dass und du so gerade so überlebst, aber halt nicht.
Und vor allem das Schlimmste, also ich habe da ganz so krasse
Schwimmunterricht, noch letzte Anekdote dazu, weil es ist einfach, da kann man wirklich tausend Sachen erzählen. Wir sind doch immer angekommen und mussten zuerst duschen und uns dann auf den Fußboden dort setzen und so Übungen machen mit den Füßen. Boah, aber halt alle schon nass.
Ja. Übelst
und alle übelst am Zittern, übelst die Zähne klappern. Aber einfach, keine Ahnung warum. Man hätte das natürlich auch andersrum machen können.
Klar, Mann.
Aber darum ging es halt. Es sollte halt so ein Drill-Ding sein. Und ja, aber
ihr seid doch jünger als ich, oder?
Ja, das war alles absurd. Wirklich was so von der DDR noch so, die sind ja alle in ihren Berufen geblieben.
Ja, aber ich bin ja auch mit DDR-KindergärtnerInnen dann aufgewachsen. Dann finde ich
es krass, dass du das nicht kennst.
Super krass. Ja. Also ich erinnere mich nur an einmal.
Wo bist du aufgewachsen?
In Leipzig. Oh, ja. Ich erinnere mich nur daran, dass ich einmal im Kindergarten war, gab es so eine Linsensuppe und ich fand Linsensuppe fucking widerlich. Mhm. Diese braunen Linsen. Bei uns gibt es das ja, also gab es das einfach nie. Wir haben immer nur rote Linsen gegessen zu Hause. Und das kenne ich auch aus Syrien gar nicht anders. Jetzt mittlerweile kenne ich noch ein paar andere Gerichte, aber egal, ist egal. Auf jeden Fall war das halt furchtbar widerlich. Bei uns ist das so übelst lecker mit so Kreuzkümmel und Zitrone und keine Ahnung, Möhren und Tomaten und so, voll lecker. Und das war halt einfach nur, sah halt aus wie Erbrochenes.
Ist halt
und
Schlamm,
Ja, genau, Schlamm. Ja, und sieht auch aus wie Schlamm. Und ich erinnere mich daran, dass ich das nicht essen wollte und dass meine Kindergärtnerin, dass ich gesagt habe, ich esse einen halben Löffel. Und das ist mein Deal. Und ich werde nicht mehr essen als diesen halben Löffel. Und die hat halt übelst lange gewartet, ob ich mehr esse und ich habe es einfach nicht gemacht.
Aber krass, dass du dich das getraut hast, weil ich war so, ich hatte einfach nur Angst vor jeder Autoritätsperson und wusste, ich sitze auch am kürzeren Hebel.
Ja.
Ich habe gar nichts zu melden. Im Kindergarten, Schule gar nichts.
Ich hatte gar keine Angst.
Also, ich musste dieses Selbstbewusstsein, das habe ich mir erst nach irgendwann so mit der Pubertät aufgebaut. Vorher hatte ich so krass Angst immer vor jeder, für so wirklich Autoritätsperson. Johann, war das nicht bei dir so?
Nee, da kam halt vom Gymnasium, ich war an einer Mittelschule für Blinde und Sehbehinderte. Und der kam halt, wenn du das erzählen wolltest, aber der kam vom Gymnasium und kannte halt dementsprechend auch nur normale, sag ich mal, Schulverhältnisse. Und in der ersten Sportstunde bei ihm habe ich eine 6 im Slalomlauf bekommen.
Alter,
als blinde Person.
Als blinde Person. Und der hat sich dann auch im Nachgang mega entschuldigt, so. Aber erstmal der Move,
das bei einem
Blinden zu machen, ist schon mal krass. Und ja, die wurde natürlich dann auch zurückgezogen, aber so einfach, weil er halt null eingewiesen wurde, auch würde ich jetzt mal im Nachhinein sagen. Aber
unmöglich.
Es spricht auf jeden Fall auch nicht unbedingt für seine Menschenkenntnis und für seinen.
Ich würde jetzt keine Einweisung brauchen. Der war wahrscheinlich so in diesem Film,
der war übelst aufgeregt auch. Also ich nehme es dem nicht mal übel im Nachhinein. Ja. Aber.
Ja, aber das ist ja auch immer dieses, ne, jeder muss irgendwie das Gleiche leisten können. Das ist ja immer dieses Thema. Aber woran ich mich gerade erinnert habe, weil du hast gerade gesagt, du hast diese Angst vor Autoritäten so gehabt. Ich hatte das komischerweise nie. Und es gibt sogar eine Situation, die meine Mutter total gerne erzählt, dass irgendwann mal eine Kindergärtnerin angerufen hat und sich bei meiner Mutter beschwert hat, dass ich irgendeinen Witz gemacht habe. Und die Kindergärtnerin hat zu mir gesagt, das ist nicht okay. Und ich habe gesagt, das war Sarkasmus mit 4.
Gut gerettet. Ja. Wir hätten dich auf jeden Fall in unserem Kindergarten gebraucht, glaube ich.
Ja, wirklich.
Ich war richtig King im Kindergarten, aber dann war alles vorbei. Dann war ich nur noch Mobbing-Opfer dann ab der ersten Klasse. Aber gut, andere Geschichte.
Ach, das ist doch schön. Mann, die Schulzeit, man wünscht sie sich doch einfach.
Dann doch lieber mit Waschnüssen und keine Ahnung, so ohne Noten groß werden, als
ohne
diese
was?
Terror.
Ach, du meinst ja, unsere Eltern waren, bei unseren zwei älteren Brüdern waren meine Eltern so, kein Bock auf diese ganzen DDR-LehrerInnen, wir schicken die an so eine freie Schule.
Ja.
Und dann gab es da aber anderen Stress und dann waren die bei uns so, jetzt ist doch aber jetzt schon, vielleicht ist es besser geworden und dann sind wir halt wieder an eine normale Schule gegangen.
Mhm.
Und die haben auch diese freie Schulkonzept probiert und so.
Ja, nee, voll. Ich glaube, generell im Schulsystem gibt es große Probleme, die wir vielleicht in einer anderen Sendung oder nie besprechen.
Aber ey, ich finde es voll spannend. Ja. Also ich habe Friends, die gerade jetzt bald ihre Kinder zur Schule schicken und die halt sagen, ich habe da richtig fucking Schiss vor.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, wie ich das mal machen werde, wenn ich Kids habe.
Ja.
Weil, keine Ahnung, dann schickst du die halt auf
Du bist bestimmt beim Elternabend immer die Erste und machst so.
Dein Ernst?
Du bist ja eine Elternsprecherin.
Nee, ja, gar kein Fall.
Ich, ich habe Kuchen.
Nie. Du fährst auf der Klassenfahrt mit und
das
so.
Das ist scheiße. Dein Kind ist so, oh nee. Nein, Mutti, aber du bist einfach die Mutter, die voll den Nacken von den Kindern hat. Ja. Also du bist die, die halt so sagt, so Alter, so geht's nicht.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen.
Voll, aber ich wäre, also ich glaube.
Aber wenn dir das hilft, bei uns war es ja wirklich auch richtig kacke und so, aber es hat immer geholfen, dass man sich zu Hause richtig krass auskotzen ja, konnte und die Eltern wenigstens da waren und ja gesagt haben so, boah ey, wir checken, dass es scheiße ist, so. Aber also
das war
hilft
bei uns
nicht
leider
viel
nie
so dieses, es ist irgendwann zu Ende, aber da weiß ich, wenn ich jetzt mal ein Kind habe oder ja so irgendwann, dann will ich das auch, dass also dass mein Kind das Gefühl hat, bei mir kann es auch über die LehrerInnen lästern und voll, so, das ist alles ja in Ordnung und ich stehe da auch hinter dem Kind eher als hinter diesem beknackten Schulsystem. Das hilft ein bisschen.
Ich träume bis heute von meiner Grundschullehrerin, Alter. Oh,
ich träume bis heute davon, dass ich in die Schule gehe und mich vergessen habe anzuziehen.
Ich träume seit 2 Monaten ganz frisch wieder, dass ich zum Mathe-Abi muss.
Oh ja, nein! Bitte call das nicht aus, ey. Dann träume ich das heute. Das ist ganz schlimm.
Und dass ich aber seit einem halben Jahr nicht Matheunterricht war.
Ja.
Oh, kriegst du so Träume, wenn jemand was erzählt und dann.
Ja, ich glaube, also gerade bei Mathe. Das ist nicht mein Lieblingsthema. Ich bin da ich so wirklich, das ist bei mir so und also bei uns in der Familie generell, wir sind alle richtig hohl in Mathe, außer unser Opa, der ist Doktor der Mathematik.
Was?
Und der hat dann, und der hat nie, der hat durch die Generation hinweg immer Nachhilfe bei uns gemacht und waren wir so, ich war mal so, bin ich noch schlechter als der Felix?
Ja, dieses, so, kennt ihr dieses TikTok?
Ich mache da keinen Unterschied und so. Wo so ein Kind heulend seine Hausaufgaben macht und so Tränen auf yeah diese Matheaufgaben plätschern. Das war bei uns immer auf jeden Fall immer so.
Boah. Oh Mann.
Und dann denke ich mir so, ey, gerade, ich weiß noch, im Abi oder so, da haben immer LehrerInnen gesagt, wenn ihr erstmal aus der Schule raus seid, dann werdet ihr euch die Schule zurückwünschen.
No.
Und diesen Moment gab es noch niemals. Nee, den hatte ich noch nie.
Was
den
soll
Moment
das denn? Ja.
Weil die halt dann denken, du gehst dann halt in einen scheiß Job, den du hast
ja
und bla, aber haben wir ja zum Glück irgendwie alle ja hingekriegt. Ich meine, wir
haben alle Glück, ja.
Und da hatten uns mit einer kühlen Limonade.
Und das ist unser fucking Job, Alter. Was für ein krasses
und das machst du jetzt? Hä? Ich war vielleicht nicht gut in Mathe, aber ich sitze hier im Sony-Studio und mache einen Podcast. So nämlich.
Aber das habe ich mich schon öfter gefragt, so, wenn mir mal jetzt wieder ein Lehrer dumm käme. Sorry, ich will dieses Dummwort nicht sagen, das ist ableistisch.
Blöd?
Bescheuert.
Geht, nee, blöd auch nicht?
Nee, blöd geht auch nicht. Also blöd, nicht doof, dumm, ist alles so, sind alles ableistische
Scheiße
Worte. Genau.
Bescheuert? Scheiß.
Wenn, bescheuert finde ich eigentlich auch nice.
Aber bescheuert geht.
Bekloppt.
Weil bescheuert ist doch auch gefühlt so.
Aber ich finde, bescheuert geht es nicht um die Intelligenz, ja, oder? Ich finde, blöd, doof, dumm sind, ist alles, was auf Intelligenz ja anspielt. Und bescheuert ist halt einfach nur, das ist halt einfach ein Kack-Move.
Dann fährt man beknackt mit Kack und Scheiße.
Immer so Fäkalien ja als Schimpfwort,
ja, genau, immer. Ja. Weil die ja fühlen sich da, glaube ich, nicht. Ja.
Auf jeden Fall habe ich eigentlich den Wunsch, dass mir mal irgendein ehemaliger Lehrer so scheiße kommt, dass ich einfach mal so richtig eklig sein kann. Aber es ist auch so ein ekliges Gefühl, was man so in sich trägt. Macht. Dieses so, ja, widerlich eigentlich, ja, oder?
Auf jemanden hinabblicken oder so.
Aber ich habe diesen Eindruck ja immer so krass gehabt in der Schule, dass auf mich so hinabgeblickt ja wurde. Ich habe das ja auch schon 10-mal erzählt, so dass meine Lehrerin einfach in der 10. Klasse zu mir gesagt hat, ich soll kein Abitur machen von meiner Mutter. Weißt du, wie die da saß, Alter? Die dachte sich so, ja, ich habe ein relativ intelligentes und schlaues Kind so. Und dann setzt sich da so eine sechselnde Lehrerin.
Karen.
Sorry, ja, wirklich so eine Karen mit ja so, keine Ahnung, schon so seit 3 Monaten rausgewachsenen Gelnägeln so von meiner Mutter und klappert so mit ihren Nägeln.
Oh, das ist so gut
und sagt halt einfach, dass ihre Tochter nicht Abitur machen soll. Und da ich hatte zum Glück so einen anderen Lehrer.
Aber du warst auch hier mit bis 4. Klasse in der Grundschule und dann
genau,
in Leipzig.
Und dann,
ist auch so
okay. Genau. Und dann war aber zum Glück da so ein Lehrer, der nicht mal mein Lehrer war. Der kannte mich vom Schulgang, vom Flur kannte der mich. Und von so Gesprächen und Diskussionen, die ich zwischendurch in der Pause immer geführt habe. Und der hat gesagt, auf gar keinen Fall kommt die in die Mittelschule, Alter.
Aber das ist schon krass, dass in Ende der 4. Klasse, wie alt ist man da?
12.
Dass man da, dass da schon so gesagt wird, ja, Mittelschule
du
oder Gymnasium.
Nicht studieren.
Yeah. Und vor allem haben die auch bei uns, die Lehrer dann im Gymnasium, die Lehrerin, die haben auch immer so, ja, die in der Mittelschule sind dumm und so.
Voll.
Das haben die halt tatsächlich
ja
gesagt.
Ja, ja, voll.
So, und die so runter gemacht. Und du wolltest auf, das war das Schlimmste, ja, wenn du vom Gymnasium dann doch zu blöde warst und quasi ja wechseln musstest.
Voll.
Ja. So, also,
das war voll krass. Und wir hatten ja auch immer mit der, also bei uns hieß die Mittelschule immer die Klasse M sozusagen. Mhm. Und wir haben immer so auf die hinabgeblickt, weil die LehrerInnen uns das auch so krass eingeträufelt haben, so, ja, wenn du dich nicht benimmst, dann musst du in die M. Also so, ja, wenn das nicht klappt, dann.
Und genauso halt mit Ausbildungen gefühlt.
Ja.
Also es mal gesagt wurde,
wenn du das jetzt nicht schaffst, dann musst du eine Ausbildung machen.
Ja, Alter. Ausbildungen sind voll geil. Ja,
übel. Geil.
Und du bist halt viel schneller im Beruf drin, verdienst im Zweifel schneller Geld.
Ja, und besseres Geld.
Und du kannst im besten Fall was Handfestes. Ich habe mir schon ganz oft überlegt. Ja,
auch studieren eigentlich oft.
Ja, stimmt. Voll. Studieren kannst du auch noch.
Ja. Ich habe auch Fachabi und damit war es auch schwer zu studieren und man musste dann so mit Aufnahmetesten so. Nee, aber was ich gerade sagen wollte zu diesem Ausbildungsthema ist, dass ich immer denke, Alter, wenn jetzt die Apokalypse kommt, wir können nichts. Ja, wir können irgendwie TikTok und singen und klatschen im Takt, aber könnt ihr was Handfestes? Ja. Was könnt ihr was bauen? Könnt ihr was pflanzen? Was machen wir denn da?
Ich hole den Beat zum Weltuntergang. Weißt du, ich setze mich da nochmal an die Drums.
Ja, und was sind eure handwerklichen Fähigkeiten so?
Du kannst stricken, du kannst uns allen so im Schlüpper stricken.
Ich kann nicht stricken. Das muss ich jetzt mal sagen, ich kann es nicht. Das
aber du hast doch im Studio jetzt immer gestrickt.
In einem umnachteten Moment habe ich gedacht, Ich fange an mit stricken. Hat aber nicht geklappt. Und jetzt habe ich mir wirklich gerade überlegt, ich bin handwerklich begabt, würde ich sagen, aber halt nur so vom Basteln. Also weißt du, ich kann so super süße kleine Modelle basteln. Oder ich kann so Kunst machen. Oder ich kann so Schlagzeug spielen. Und jetzt bin ich so... Ja,
ich glaube, ich weiß ein bisschen, wenn man jetzt in den Wald bei uns in der Nähe geht, weiß ich vielleicht ein bisschen, was man essen kann und was
weil
nicht.
Weil du Seven vs. Wild bei YouTube geguckt hast.
Weil ich ein seitdem fühle ich mich so ready dafür, ohne Kack.
Gib mir einen Kuhgrio.
Was ist dein apokalyptischer Skill, Johann?
Ich baue alles, was kaputt geht zu Hause auf jeden
Stimmt,
Fall.
Stimmt, du kannst am besten irgendwie Sachen bauen.
Aber geil. Ich komme auch aus einem Hausmeister-Haushalt.
Das ist geil.
Und der hat mir viel weitergegeben auf jeden Fall.
Das finde ich.
Ich würde sagen, ich bin schon handwerklich sehr begabt, glaube ich.
Ja, ey, und bei sehr begabt. Künstler, das bringt uns nichts.
Ja.
Nur so Leris. Komm, lass doch ein Duett singen.
Überall Leris.
Über den Weltuntergang. Lass doch einen Song machen.
Also ich bin halt so lange an der Sache dran, bis es halt klappt. Ich glaube, ich bin ausdauernd. Das ist, glaube ich, mein Skill.
Also auch ein großer Vorteil. Ja. Beim Handwerken.
Ja, ne? Aber ich brauche so ein Momentum, dann mache ich das wirklich bis zum geht nicht mehr. Also ich wache morgens auf und bin so, ich will 3 Möbel zusammenbauen, die alle streichen, die Wand streichen. Dann mache ich das in einem Tag. Ich kaufe die Farbe, ich kaufe alles, was ich brauche und muss das in einem Tag machen. Wenn ich das nicht an diesem Tag zu Ende mache, dann mache ich das in 5 Monaten.
Ja.
Wenn es hochkommt. Oder ich verkaufe es.
Auch eine Form von Ausdauer.
Ja, oder? Aber ich kann richtig lange durchhalten, aber wenn ich einmal aufhöre, dann halte ich auch lange durch mit dem Nicht-Weitermachen. Was kannst du, Josi? Ich kann mit Tieren ganz gut. Mhm. Ich würde mich mit Tieren im Wald absetzen. Aha. Und
was haben die davon?
Die nehmen mich einfach mit.
So. Also du würdest dich eingliedern in einen Wolfsrudel.
Genau, ja. Oder in eine Bärenfamilie, auch Fuchs. Ich könnte mich da, glaube ich, vielseitig absetzen, auf jeden Fall von euch. Und dann würde ich in den Coolen pennen und ich könnte, glaube ich, auch, ja. Ich wüsste jetzt auch so ein bisschen, was man essen kann, dass man sich mit Kohle die Zähne putzen kann.
Habe ich auch von
Seven vs. Wild.
Wo findest du Kohle?
Ach so. Nee, du zündest einfach Holz an.
Wie
zum zündest
Beispiel. Du das an?
Mit einem Feuerstein.
Mit so 2 Steinen natürlich.
Oder mit so einem. Ich finde es jetzt schade, dass du dich jetzt hier von uns absetzt, weil ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, was unser Team, also wie wir jetzt quasi überleben würden. Jetzt sagst du so. Ciao, ich bin raus, ich bin bei den Waschbären. Ja.
Was denkt ihr denn, wer die erste Person und die letzte Person ist in unserer Runde, die sterben würde?
Also die blonde Person im Film, im Horrorfilm stirbt doch immer
zuerst. Weil die immer zu mutig direkt in die Gefahr reinrennt. Weil wo man so sagt, denkt, geh nicht rein.
Ich dachte, du fragst, wer zuerst gegessen wird.
Gegessen?
Das
von
ich,
wem denn?
Von uns, wenn wir keinen zuerst essen. Ich dachte, das wäre die Frage gewesen, wen wir zuerst essen. Aber die Frage wäre nicht.
Das ist ein sehr weirdes Gedankenexperiment.
Wen würdet ihr denn zuerst essen?
Das will ich nicht beantworten.
Nee, ich finde das auch ein bisschen weird.
Essen. Das ist wirklich ein bisschen komisch.
Das, du musst jetzt auch Josi sagen, weil wir uns auch nicht so gut kennen.
Wir
hat Fleisch.
Auf einmal wurde ich hier ganz komisch, ganz anders angeguckt in dem Studio von allen. Scheiße.
Ein kurzer Einwurf. In den folgenden Minuten reden wir über sexualisierte Gewalt und das Projekt von Blond zum Thema sexualisierte Gewalt. Wir werden nicht explizit über stark gewaltvolle Erfahrungen sprechen, aber wen das Thema trotzdem stört oder wer sich mit diesem Thema gerade einfach nicht befassen möchte, der kann die nächsten 2-3 Minuten skippen.
Ich würde gerne noch zu einem weiteren unangenehmen Thema kommen, aber gar nicht lustig unangenehm, sondern eher auch bedenklich. Ihr hattet ja das Hörbuch der sexualisierten Gewalt, wo wir auch mitgesprochen haben mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die Erfahrungen vorgelesen haben. Und vielleicht könnt ihr ganz kurz noch mal was dazu erzählen, wie das dazu gekommen ist. Habt ihr das überlegt, nachdem ihr den Song Du und ich rausgebracht habt, oder wie ist das entstanden?
Ja, genau. Der Song war zuerst und das ist ja inhaltlich, hat sich das mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt, der Song. Und dann wollten wir noch mehr dazu machen, so ein bisschen auch, also haben überlegt, wie man das nochmal anders bearbeiten kann. Und dann haben wir gedacht, wir machen noch sowas wie eine Kunstaktion dazu und haben die Hütte der sexualisierten Gewalt erdacht, zusammen mit so einem, mit einer Beratungsstelle aus Chemnitz, die sich für Betroffene von sexualisierter Gewalt einsetzt, haben wir Erfahrungsberichte gesammelt von Betroffenen von sexualisierter Gewalt.
Wildwasser e.V. waren die?
Genau, die Wildwasser e.V. hießen die. Die waren auch alle anonymisiert natürlich und so. Und dann haben wir quasi eine Hütte gebaut, die so total niedlich und schön und rosa und mit Blumen und total, ja, harmlos von außen aussieht. Da haben wir diese 69 Erfahrungsberichte reingehangen, wie so eine Ausstellung, wo man sich reinbegeben konnte. Und dann warst du fast schon erschlagen von diesen Erfahrungsberichten. Ja. Also da ging es auch so ein bisschen darum zu zeigen, so, dass du siehst das nicht, wo das stattfindet. Passiert auch viel in den eigenen vier Wänden und sowas. Und das ist halt nicht so der Mann im Busch oder so, der rausspringt und seinen Mantel aufmacht oder so. Und deswegen, das waren auch total facettenreiche oder total unterschiedliche Erfahrungen, wo du auch gemerkt hast, das hängt alles miteinander zusammen. Und das eine, wenn du es als nicht so schlimm empfindest, wenn dir jemand an den Arsch fasst und so, dann empfindest du die...
Dann begünstigst du die anderen.
Die anderen Dinge, die darauf folgen quasi, findest du dann auch nicht mehr ganz so schlimm und so.
Wie war das für die Leute, die da reingegangen sind? Wie war das, wisst ihr, wie die Reaktionen darauf waren?
Also es war halt ziemlich krass, weil du wirklich umgeben warst von diesen Geschichten und das war einfach übelst viel und viele haben gesagt, so, dass das super krass war, vom Gefühl her da drinnen zu stehen und sich das anzugucken und manche haben auch natürlich nur kurz das geschafft. Das ist ja auch klar, dass du das alles tragen kannst sofort. Und dadurch, dass dann übelst viele Festivals diese Hütte gerne ausstellen wollten und wir das aber logistisch nicht stemmen konnten sozusagen, weil wir ja auch, keine Ahnung, eine Band sind eigentlich hauptsächlich und wir können uns jetzt nicht ein ganzes Jahr lang damit beschäftigen, wann wo ein LKW die Hütte von A nach B fährt. Und trotzdem ist es ja aber geil, wenn es so vielen Leuten wie möglich zugänglich gemacht wird. Und dann haben wir halt gedacht, wir machen noch ein Hörbuch und ein Buch, wo diese Erfahrungsberichte drinne waren. Damit zum Beispiel auch Leute, wenn die das Hörbuch hören oder so, du kannst dich ja dann auch eher damit auseinandersetzen, okay, wann geht es mir gut und dann das in Häppchen. Du musst nicht irgendwie losgehen und in die Innenstadt gehen und dich in eine Hütte reinstellen, wo auch jemand sieht, dass du reingehst, sondern du kannst dich auch mal ganz unbeobachtet quasi mit dem Thema beschäftigen oder das Buch lesen sozusagen.
Ja,
oder
man kann es noch kaufen und noch hören.
Ich weiß gar nicht, ob es
das Hören kann man das auf jeden Fall noch.
Aber das Hörbuch,
das Buch kann man, glaube ich, nicht mehr kaufen. Das war nur auf quasi Vorbestellung
wurde
das
gemacht.
Ja, und bei dem Hörbuch habt ihr ja auch, vielen Dank, zum Beispiel mitgemacht.
Klar.
Also, genau. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen mal schnell zusammengefasst, weil das war so ein übelstes, eine Sache folgte auf die nächste und so. Ja, und zum Beispiel Johann konnte es ja auch nicht lesen, deswegen ist ein Hörbuch ja auch cool für Johann zum Beispiel oder so zum Anhören.
Und für andere in meiner Situation.
Ja, ich habe dich jetzt als Beispiel genommen.
Ja, als ihr mir die Anfrage geschickt habt, war ich auch erstmal so, boah, ja krass, aber ich glaube, ich kriege das nicht auf die Kette, mir das anzuhören. So im Prinzip, wir haben ja Berichte vorgelesen, also auch wir unter anderem mit weiteren Personen, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Wir haben ja alle Berichte vorgelesen von Personen, die diese Berichte mit euch geteilt haben. Das heißt also, wir haben nicht unsere eigenen Geschichten erzählt. Und trotzdem versuchst du dich ja, wenn du das vorliest, so in diese Perspektive dieser Person reinzufühlen. Ich glaube, ich habe was vorgelesen, in dem es darum ging, dass eine junge Frau, glaube ich, so von ihren Mitschülern als Schlampe bezeichnet wurde und sie sich nicht so dagegen wehren konnte. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, aber ich hatte auch so eine Situation. Und zwar war ich mit meinem Papa mal shoppen und mein Papa hat mir so ein Oberteil gekauft, so ein Pullover, der so schulterfrei war. Kennt ihr die noch, die so einen übelsten weiten Kragen haben und die man sich so über die Schultern ziehen kann? Ne? Und ich war da mega stolz drauf und ich habe mich übelst gefreut, dass mein Papa mir den gekauft hat. Und dann war ich in der Schule und ich saß irgendwie zweite Reihe und der Dude, der halt irgendwie in der vierten, fünften Reihe saß, hat halt einfach mitten im Unterricht zu mir Schlampe nach vorne gerufen. Und ich habe halt einfach, niemand hat reagiert, niemand hat was gesagt, auch die Lehrerin nicht. Also da habe ich mich voll dran erinnert gefühlt und dachte mir, ja krass. Und das war ja nicht mal ein schlimm in Anführungszeichen Bericht, weil...
Das ist interessant, dass du das sagst, weil als wir die auch gesammelt haben, haben wirklich viele immer gesagt so, ich weiß nicht, ob das dazugehört, weil das so, das meine ich mit der Wahrnehmung, ist das so wie, ja, das ist ja jetzt nicht keine große Sache oder so, das ist ja normal, dass das...
Ja, weil man das halt schon so dran richtig gewöhnt
weird ist, auf jeden Fall.
Solche Dinge zu erleben und dann wertet man so eigene Geschichten voll ab, weil man denkt, es gibt ja noch schlimmere Sachen und so weiter. Dabei hat das alles auf jeden Fall eine Berechtigung, auf diesem Hörbuch zu sein oder in diesem Voll. Buch zu stehen.
Aber wie krass das auch ist, weil wir es halt alle gewohnt sind, dass wir, also jede Flinter hat in ihrem Freundeskreis mindestens eine Flinter, die schon mal vergewaltigt wurde, misshandelt wurde sexuell, zumindest so in meiner Erfahrung. Und ich betreue so eine Schule in so einem Projekt, Schule gegen Rassismus heißt es. Und das sind halt Kids zwischen 12 und 17. Und dann haben die Girls halt irgendwie so ein bisschen, also 3-4 Mädels haben so mit untereinander Späße gemacht. Und die eine hat halt gesagt so, ja, ich bin Sternzeichen Jungfrau. Und dann sagt die andere, die ist halt echt 12, die sagt halt so, ja, aber ich bin gar keine Jungfrau mehr. Und alle Mädels gucken sie halt so an und sagt halt so, guck mich nicht so an. Das war ja nicht freiwillig und hat so dabei gelacht. Und dann guckt sie zu der anderen und sagt so, warum guckst du mich an? Du wurdest doch auch vergewaltigt. Und dann sagt die andere so, ja, um ehrlich zu sein, ich wurde auch vergewaltigt. Und dann habe ich die 12-Jährige, die wirklich, die war super klein und sweet und so, aber die war richtig so eine starke Persönlichkeit. Und habe ich sie so angeschaut und ich hatte so eine Trauer in den Augen, weil sie war so ganz geläutert auch. Und sie war so, guck mich bitte nicht mit deinem Mitleid an. Ich möchte dein Mitleid nicht. Mit 12, Alter.
Ja, krass. Und was machst du mit den Kids dann?
Sprechen und halt einfach so, ja, ein bisschen reden über, was ist Rassismus und wo kommt das her? Wie kann man sich, also wie sieht Zivilcourage aus? Wie kann man sich dagegen stellen? Mhm. An welchen Stellen muss man sich selber schützen und rausnehmen? Da sind halt ja große Überraschungen bei Projekt Schule gegen Rassismus und vor allem Kids mit Migrationshintergrund natürlich selber mit am Start und so. Also das fand ich schon wirklich sehr, sehr interessant. Aber es hat mich natürlich, ich war den Rest des Tages so gefickt, Alter.
Ja. Ey, aber ich noch eine bisschen erfreulichere Geschichte, die zumindest ein bisschen witziger ist, aber auch, weil du das gerade mit deinem Vater gesagt hast. Ich wollte von euch wissen, ob eure Eltern den Podcast hören und so zu euren Shows kommen, weil mir ist es jetzt wieder passiert, dass mein Vater, der hört ab und zu den Podcast und der stöbert auch manchmal auf meinem Instagram-Profil rum. Wenn du das hörst, Uwe, bitte liebe lass Grüße, es einfach. Uwe.
Nein, ich liebe den. Uwe, kannst du bitte auf meinen Instagram kommen?
Mein Vater und auch ein bisschen ist also der Typ, der hat so ein Profilbild, hat nur meine Freunde geedit. Ja, und auf dem Profilbild ist so ein Fisch und der hat so eine Fluppe im Maul. Einfach so dieses Dumm aus dem Internet. Keine Ahnung, wo er das her hat, was das soll. Der Fisch liegt halt auf so einem Tablett und pafft halt. Naja, keine Ahnung so. Scheiße. Und auf jeden Fall hat er mich halt letztens nach einem Insta-Kommentar gefragt. Und so ist das auch manchmal, so, wenn wir so Podcasts haben. Und dann meint er, ja, da hat so ein Typ irgendwas mit ich kack in deinen Po geschrieben.
In den Po?
Wie meinst du das? Und ich habe mich so dolle geschämt. Ja, weil wir haben irgendwann im Podcast mal darüber gesprochen, über so eine Summer-Jam-Line, über die wir uns lustig gemacht haben. Und die heißt halt, ich piss in dein Maul und kack in deinen Po rein. Sorry, Bro, mach der Gewohnheit. So, und das habe ich irgendwie in so einem Laienraten oder wir haben uns irgendwie drüber lustig gemacht in irgendeinem Kontext, dass es halt gar nicht geht, aber manchmal ist es auch so witzig und beknackt, dass ich es vorlesen musste. Auf jeden Fall schreibt unter dieser Sendung halt einfach so ein Kunde aus dem Internet, das unter mein Bild, ne?
Ja.
Ich pisse in dein Maul und kacke in dein Po. Hab mir nichts weiter dabei gedacht und kommentiert dabei nur, ja, Bro, macht der Gewohnheit und übelst viele Likes, alle wissen Bescheid. Und mein Vater liest das halt, dass ich das so runterschreibe. Fragt
mich halt so. Was verstehe ich an der Jugendkultur hier nicht?
Ja, und er so, ja, was ist denn da bei dem Instagram? Was meint der damit?
Er kackt. Wer ist dieser Herr, der den Arsch kacken will?
Ja, und dann musste ich das halt aber auch das zu erklären und alles, Mann, das ist einfach eine echt unangenehme Geschichte. Dann denke ich mir, ey, ich bin eigentlich 33, aber irgendwie einfach noch so gar nicht erwachsen, dass ich vor meinen Eltern sowas trotzdem noch verheimlichen muss. Ja, habt ihr ähnliche Erfahrungen, hören die
bei
das?
Bei unseren Eltern, die hören
das. Weil ihr erzählt ja voll viel Sachen auch aus eurer Jugend, die vielleicht nicht alle für die Eltern sind, ich weiß es nicht.
Aber doch, das geht schon. Am lustigsten ist eigentlich, dass unser Opa immer wieder versucht, unseren Podcast zu hören und immer wieder abbrechen muss, weil wir immer wieder übers Kacken reden.
Schau
und
er an, so Winti.
Ich bin bereit, aber ich kann nicht. Da kommt immer wieder irgendwas übelst eine Kackstory oder so.
Und dann habe ich gedacht, wir fragen die Community, habe ich gesagt, Leute, kann mal bitte eine Person einfach sagen, welche Folge von unserem Podcast kann man hören, wo es nicht um Fäkalien geht? Und alle waren so, keine. Und ich war so, oh Gott.
Aber Johann, hörst du denn den Podcast?
Ja, gelegentlich. Aber ich kenne die Story, damit wir auch alle.
Gelegentlich?
Der Johann hat schon genug.
Live-Podcast.
Ja, im Auto.
Ja.
Aber unsere Eltern von uns und auch von Johann, die kommen natürlich auf alle Shows. Johanns Vater hat, glaube ich, die krasseste Fotosammlung. So mehrere Festplatten, wo nur so mit der Digicam Fotos von uns.
Mein Vater war auch früher unser Techniker.
Ja.
Mir tut das voll leid.
Wird auch sehr gerne erwähnt.
Wie heißt er denn?
Bohne.
Shoutout Bohne.
Shoutout Bohne.
Ey, vor allem, mir tut das voll leid. Ich habe da nämlich letztens drüber nachgedacht, ich muss auch mal zu dem und mir alle Fotos auf eine Festplatte ziehen. Wir hatten so ein Jahr oder so, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, da fanden wir es so witzig, auf jedem Bild ihm einen Mittelfinger zu zeigen. Aber hattet ihr das auch? Nee. Weil wir haben das so, haha, voll rebellisch. Wir zeigen jetzt immer einen Mittelfinger. Und wir haben so viele Bilder verkackt, denke ich mal. Oh Mann. Aber die will ich auf jeden Fall mal sehen. Die hole ich mir mal.
Ich will, dass ihr mal dann ein Reel draus schneidet, Alter.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir
mal besuchen. Glaube ich wirklich von 2011 bis, oder von viel eher noch, also uns gab es ja auch schon vor unserer Band. Ja. bis bestimmt 2016.
Aber kann er dann also nicht was draus schneiden?
Ja, hat er Material bestimmt. Müssen wir ihm
mal. Geil. Bohne soll einfach mal was draus machen, was er so.
Bohne soll man Reel schneiden.
Bohne macht man unsere ersten Auftritte gefilmt und so. Also ja, ich glaube, er hat alles. Es
unfassbar viel unveröffentlichtes Zeug, glaube ich.
Krass, Mann.
Ja. Yeah. Da haben wir irgendwann haben wir mal was angehört. Bei Johanns Haus haben wir irgendwann mal irgendwas rausgesucht und angehört und das war. Ich habe Tränen gelacht, weil ich hatte, also man denkt ja, okay, das war damals ein bisschen holprig, aber so scheiße, wie es war, hatte ich es wirklich nicht mehr in Erinnerung. Ich war wirklich so, oh mein Gott.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nur noch, dass ich habe ja in meinem Kinderzimmer quasi Schlagzeug gelernt und deswegen durfte ich natürlich nie übelst laut spielen oder beziehungsweise war das einfach klar, dass es natürlich dann nicht geht. Und deswegen habe ich ganz lange dann auch so die ersten Konzerte so leicht nur draufgehauen, weil ich so nicht rauskam aus diesem bisschen mein Kinderzimmer jetzt. Ja. Und jetzt habe ich das so überkompensiert. Jetzt haue ich immer zu doll drauf und dann, also ja, mal gucken, ob ich da mal einen Weg finde.
Das zerstört bei jeder Show ja Schlagzeug.
Gefühlt, ja.
Ey, apropos Schlagzeug, du hast mal erzählt, dass du immer noch darauf angesprochen wirst, ob du dein Schlagzeug korrekt zusammen und wieder auseinanderbauen kannst bei Shows. Immer noch?
Ja, also ich habe das ganz, ganz oft. Kommt der Schlagzeuger noch? Ja, genau. Ich werde ganz oft gefragt, wo der Schlagzeuger ist oder ob ich Hilfe brauche. Generell ist mir jetzt auch diesen Festivalsommer aufgefallen. Also ganz am Anfang haben wir ganz, ganz viel so abwertende Kommentare bekommen, wurden nicht ernst genommen. Und jetzt nehmen die uns gefühlt ernst, aber labern einfach zu viel voll. Also weißt du, ich baue so mein Schlagzeug auf und ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen Bühnenmitarbeitern, das gendere ich jetzt bewusst nicht, voll gelabert, weil die halt so sind wie, hey,
ich habe auch mal in einer Band
gespielt. Ich spiele auch Schlagzeug, soll ich dir mal helfen und so. Und ich bin so, ey, laberst du hier die Schlagzeuger auch so voll? Ich glaub's nämlich nicht. Und dann muss ich die ganze Zeit und auch wenn die das vielleicht nett meinen oder so, ich bin so wie, ey, ich mache hier meinen Job, ich bin Drummer und ich will mich nicht mit dir unterhalten, warum du jetzt nicht hier auf der Bühne spielst.
Ey,
aber es tut mir übelst leid, aber gefühlt hat sich das so komisch, dass die dann auch nach der Show mal kommen und sagen, ja, brauchst du Hilfe beim Abbauen? Ich habe ja auch ein Schlagzeug.
Hilfe ist jetzt ja nicht so. Wenn jetzt jemand sagt, hier kann ich mal den Turntable für dich tragen oder mal das Kabel reinstecken, bin ich so, ja, komm, mach doch.
Ich glaube, du meinst auch eher, wenn jemand einfach sofort was nimmt.
Ich fühle, ja, aber ja, und gefühlt ist es halt auch aus, die Intention ist nicht, ich arbeite hier und will helfen, sondern ich kann das und halt auch vielleicht so flirty-mäßig, weißt du?
Dass man so versucht, ins Gespräch zu kommen und ich bin so wie.
Okay, und wie fändest du es okay, wenn dir jemand Hilfe anbietet?
Naja, auf der Bühne zum Beispiel gibt es ja ganz klare Abläufe und so. Mhm. Und da ist einfach immer klar, dass man selber Zeug zusammenpackt. Wenn man Hilfe will, erfragt man die und dann sagt man so, ey, die Cases sind voll, die könnt ihr runtertragen, wenn ihr
also
wollt.
Also so, wenn Lotta jetzt über Stagehands oder sowas redet, die Leute sind ja dafür da, das Zeug runter und hochzutragen. Mhm. Aber das sind ja nicht Leute, die dafür da sind, dass sie deine Gitarre verkabeln oder
normal,
so.
Ne?
Das ist einfach gar nicht der Aufgabenbereich.
Und deswegen, quasi. Also ich persönlich, ich bin auch auf der Bühne, also man merkt das auch, dass ich beim Auf- und Abbau eine Person bin, die Sachen erfragt einfach. Also ne, das wirkt jetzt nicht so wie, okay, wir müssen sie jetzt mal fragen, weil sie fragt nicht, weil sie zu höflich dafür ist oder so. Und deswegen bin ich dann meistens
verstehe.
Außerdem spricht man mit unserem Tourmanager.
Nee, aber das ist so, dass ich... Ja,
nein,
ich
aber es ist ja grundsätzlich in Ordnung, wenn dir jemand Hilfe anbietet. Das ist ja in Ordnung, aber es geht ja glaube ich, eher um so eine ungefragte...
Und es ist die Art und Weise. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben, aber ich fühle mich halt dann... Manchmal baggern die einen an und das merkt man einfach an der Art und Weise, wie die fragen. Und da weiß, also da merke ich dann einfach, es geht hier jetzt gerade nicht wirklich darum, dass er mir jetzt helfen will, sondern der will halt, keine Ahnung, jetzt hier in meiner Nähe sein oder so. Und das ist mir dann unangenehm.
Ich frage mich voll für so Leute, vor allem jetzt Cis-Dudes, die wirklich einfach helfen wollen. Mhm. Wie können die es machen, ohne dass es komisch rüberkommt? Weil ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht wollen, dass jemand nur, um auf gar keinen Fall rüberblitzeln zu lassen, dass er mit mir flirtet, dass er so, hey, yo, willst du, dass ich dir helfe, Bro?
Bro. ja, einfach mal an alles Bro ranhängen, würde mir schon helfen.
Hat mich letztens auch zu jemand zu euch gesagt, super Konzert, Jungs.
Richtig geil, Jungs. Und dann so, ich spiele ja selber seit 40 Jahren in einer Jazzband, also dafür war es ziemlich geil.
Oh Gott. Ja. Ey, ich habe mir aber überlegt, ich fände es halt voll geil, wenn man zum Beispiel jetzt, also ich war heute bei meiner Freundin Wandela Nice, DJ.
super geil auch. Und auf jeden Fall habe ich eben mit ihr genau über dieses Thema gesprochen, weil ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Und ihr habt ja darüber auch einen Song gemacht. Mhm. Thorsten. Mhm. Und Josi, du wolltest den auf die Playlist packen, ne? Ich habe das jetzt ein bisschen vorweggenommen.
Ich glaube, der ist auch schon auf der Playlist, weil als der rauskam und ich die erste Zeile gehört habe, wusste ich, das ist mein Song.
Den schieben wir nach oben. Ja. Auf jeden Fall habe ich da mit meiner Freundin Vanya drüber gesprochen und sie meinte so, ja, Alter, die ganze Zeit so. Sie sagt so, ich war letztens auf so einem Gig und der Dude meinte halt so nach dem Motto so, als ob sie nicht weiß, wo die Kabel reinkommen. Und ich dachte mir nur so, ey, wäre ich an ihrer Stelle, ich würde halt sagen, ja, ich habe leider gar keine Ahnung, kannst du bitte alles aufbauen, ich gehe raus, eine rauchen. Das war so meine erste, obwohl ich nicht rauche, keine Ahnung, Tee trinken. Was auch immer.
Aber das
oder, was ich auch ganz nice fände, das halt auf die Spitze zu treiben und halt zu sagen, ja, kannst du mir das bitte genau erklären? Ich habe das leider gar nicht verstanden. Und dann halt, bis das aufgebaut hat, und dann zu sagen, wie lege ich jetzt die Platte da drauf?
Ja.
Und kannst du mir kurz sagen, kannst du mir so deine Top 5 Lieblingssongs sagen? Weil ich habe leider heute gar keine Idee.
Was soll ich denn auflegen?
Ja. Oh, das ist aber witzig, ich mach das mal.
Das Ding ist,
das ist so versteckte Kamera so.
Ich finde es halt, man ist so übelst oft damit beschäftigt, zu beweisen, dass man da sein darf, wo man ist.
Ja, ich wollte gerade, aber ich habe so einen super weirden Anspruch an mich selber und vor allem, weil ich jetzt auch als Schlagzeugerin habe ich immer das Gefühl, ich bin jetzt stellvertretend für alle Flinterpersonen da, die jemals das machen wollen und denkt dann immer so, ich muss jetzt hier liefern, weil sonst dieser Thorsten halt dann, also weil solche Leute checken dann auch safe Ironie nicht, weil die sind halt ganz einfach. Und und dann denke ich halt so, ich möchte jetzt einfach, dass der heute nach Hause geht und so ist wie, eigentlich können Frauen das ja nicht, aber bei der heute war das schon okay. Ey, das und weißt du, das ist, muss ich aber eigentlich nicht machen. Also weißt du, es wäre voll fair zu sagen, also es wäre auch voll okay, wenn ich Schlagzeug spielen könnte, aber es nicht aufbauen könnte. Es wäre alles, hat seine Berechtigung, aber ich gönne mir das selber nicht. Und das merke ich auch so, gerade jetzt auch im Albumprozess und so.
Ja. Weil man auch Angst hat davor, dass einmal jemand einem sagt, hast du es selber gemacht? Und du und dann sagst, nein.
Ja.
Das kann ich so kurz nachvollziehen.
Was eigentlich in Ordnung ist, aber du bist so voll ertappt.
Ich finde das selber auch gerne.
Jetzt fliegt das alles auf, mein Kartenhaus bricht zusammen.
Das ist genau das Gleiche mit so Songwriting-Camps. Ne? Dass man sagt, ey, ich habe den Song mit irgendwie zwei anderen Leuten geschrieben. Wir saßen halt zusammen, haben uns die Wörter hin und her geworfen. Jeder Pico-Rapper macht das. Und also von den Pop-Sängern, EngerInnen müssen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Nee, ich gender das eigentlich nicht. Von den Pop-Sängern müssen wir gar nicht erst anfangen. Die schreiben ihre Songs alle nicht selbst. Ja, aber Dicker, kack dir doch mal nicht
David
ein.
War das doch auch so das übelste Ding.
Ja.
Und sie ist damit ja mal so offen rausgegangen und so. Und das war ja auch, die sollen sich alle mal ein bisschen entspannen. So habe ich manchmal das. Also das ist so.
Ja, aber es ist halt immer für bei Flinter und bei Frauen ist es halt immer so ein hey, nee, hast du den dann selber geschrieben? Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, mit diesem, ich bin dann repräsentativ für alle Flinter, die das nach dir machen wollen, das konnte ich jetzt auf einmal nachvollziehen, aber aus so einer migrantischen Perspektive, dass ich sage, boah, ich bin jetzt extra nett zu dieser Person und sag dir dann irgendwie noch in so einem zweiten Nebensatz, dass ich aus Syrien komme, damit sie einfach gleich so an alle, also immer wenn sie an SyrerInnen denkt, dass sie halt denkt, oh, da habe ich aber ein nettes, junges Fräulein kennengelernt, die war auch eine Maus so mäßig, aber es ist halt so kacke, ist
gar
Alter.
Nicht deine Aufgabe halt auch und ich weiß das auch, rational weiß ich das und ich würde das jeder Flinterperson, die mich fragen würde, was meinst denn du? Und so würde ich immer sagen, ey, mach das einfach, wie du willst. Es ist überhaupt kein Druck drauf und so. Aber ich habe da so einen ganz komischen Anspruch an mich selber, den ich jetzt über Jahre hinweg dann so aufgebaut habe, dass ich so bin wie,
ich kann das auch nachvollziehen. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, was mir nämlich aufgefallen ist, als ich beim Splash war. Es gab ja danach auch eine Debatte über, wer rappt jetzt über sein Playback und wer rappt live und wer delivert und so. Das keine einzige der Female Acts, die da waren, keine einzige über ihr Playback gerappt hat, sondern alle live und die haben alle rasiert, weil die können sich das nicht leisten.
Genau, wir waren bei Bad Moms J.
Oh mein Gott, wir haben genau dasselbe Gespräch geführt. Die haben so krass geflext. Ja. Also sei es,
und noch ein bisschen Show noch drauf, noch dazu,
genau,
ein bisschen Tänzerin
DP und so. Und Juju war da und Liz und Bad Moms J. Ja. Die haben so rasiert und die Typen haben so abgekackt, aber du hättest dir das als Frau nicht leisten können.
Ja. Genau das.
Weil dann wärst du auf jeden Fall der Verriss Nummer 1, egal wer dann noch kacke war, du wärst halt einfach scheiße gewesen.
Ich habe danach zu Nina gesagt, wir waren bei Bad Moms J und ich war so wie, wir müssen 15 Minuten vorher dort sein, ich will unbedingt ein bisschen weit vorkommen, weil ich dachte, da ist doch bestimmt, gehen alle hin und so weiter, auf dem Splash war das halt auch Und davor haben wir so 10 Leute gesehen, die halt über Playback gerappt haben. Hat ja auch, ist ja auch alles okay. So.
Voll, ist es auch.
Und dann waren wir dort und dann hat man auch schon gemerkt, dass beim Publikum, ne, die ist ja super groß. So. Also es liegt jetzt nicht daran, dass sie eine kleine Künstlerin ist, die auf eine zu große Bühne gebucht wurde. Im Gegenteil, ich dachte so krass, dass die auf der Beach Stage spielt.
Das liegt aber daran, dass das Booking 2 Jahre alt ist.
Genau, genau. Ja. Ne? Und deswegen dachte ich so, fuck, das wird viel zu voll werden.
Ja.
Und dann war das so, da hast du bei dem Publikum gemerkt, da hat dann Luciano hat dann angefangen, so 15 Minuten bevor sie zu Ende war, auf der Mainstage zu spielen, da sind die alle gegangen.
Ja.
Und die hat so krass abgerissen, die hat Background-TänzerInnen gehabt, die hatte eine Live-Show, eine Dramaturgie und dann habe ich noch zu Nina gesagt, ey, übelst cool, dass die das alles rappt, aber muss sie eigentlich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das bei ihr auch so ist, dass sie, also vielleicht sagt sie auch so, hey, ja, ich finde das real und so, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch da so ein Ding ist, was so in dir drin ist, dass du so bist wie, klar wäre es chilliger, auf dem Playback zu rappen, aber ich darf das jetzt nicht machen, weil ich bin jetzt hier eine Frau, die hier steht und ich muss ja irgendwie meine Daseinsberechtigung hier zeigen.
By the way, Background-Tänzerinnen von Bad Moms J, Shoutout an Joanna Samir, die hat eine Firma, beziehungsweise eine Company, die heißen Die Company, wenn mich nicht alles täuscht. Und die sind krasse TänzerInnen hier in Berlin. Also Leute, wenn ihr tanzen lernen wollt, holla.
Wollen wir eine Runde die Playlist bestücken? Habt
auf jeden
ihr Songs mitgebracht für unsere Homegirls?
Ich möchte einmal ganz kurz sagen, das Beyoncé-Album ist Dreck.
Ich habe einen Beyoncé-Song mit.
Oh,
aber darf ich mir kurz. Beyoncé, Break My Soul.
Ja.
Ja. Habe ich mitgebracht. Und ich wollte nämlich, und ich habe schon gewusst, dass ich dann bestimmt sagen muss, wie ich das Album finde und so. Mhm. Und ich habe das gehört im Auto, aber da waren halt ganz viele Freundinnen in meinem Auto und wir haben ganz viel gequasselt.
Okay.
Und da wurde nur geschnattert.
Okay.
Deswegen, ich habe zu dem Album habe ich noch keine Meinung.
Okay.
Aber zu diesem Song natürlich schon. Es ist ein Hammer-Song. Also, das kannst du nicht.
Beim ersten Mal war ich so, boah, ich hasse es. Und beim zweiten, dritten, vierten Mal war ich so, okay, also it's growing on me. Aber ich habe mir heute das, also Vanya war halt so, wie jetzt, du hast das Album noch nicht durchgehört. Und sie hat mir das ganze Album so durchgedingst und ich war so, boah, ich fühl's nicht. Ich finde die Beats super belanglos, finde die Vocals belanglos, finde den Text belanglos. Ich so, das ist halt die Frau, die so Ring the Alarm gemacht hat. So, weißt du, so ein Song, wo du einfach, den du so hörst, wo du so alle Gefühle hast und so. Oder so ein Song wie Spirit oder Halo oder was auch immer. So. Also nee, ich habe auf jeden Fall mehr erwartet.
Ja, ich, wie gesagt, ich würde gerne antworten, aber ich habe zu viel geschnattert.
Ich habe gar nichts hinbekommen.
Ich würde es gerne rechtfertigen.
Ein Geschnatter! Ich möchte gerne wissen von unserer West-Community, kennt ihr das Wort Schnattern? Schreibt es in die Kommis. Schreibt es unter den letzten Post.
Dann bringe ich noch, haben wir gerade viel gerade schon Liz und dann nehmen wir Mona Lisa.
Ja.
Aber mir hat auch der Auftritt sehr gut gefallen. Ja. Feier ich. Fand ich richtig cool.
Ich habe letztens so einen geilen Moment gehabt mit meiner Kollegin Helena. Wir haben auch zusammen an einem richtig geilen Podcast gearbeitet, der jetzt auch schon draußen ist. Akte Raubkunst heißt der, da arbeiten wir in mehreren verschiedenen Fälle von kolonialer oder vermeintlich kolonialer, vermeintlicher Raubkunst auf. Und das ist so ein bisschen so ein True-Crime-Format. Super spannend, hört euch das auf jeden Fall an, ist von der ARD Kultur. Genau, aber wir waren halt zusammen im Hotelzimmer und hatten halt so einen geilen Abend. Wir haben uns an dem Abend erst kennengelernt, wir haben uns bepisst den ganzen Abend, es war phänomenal. Und irgendwann mal haben wir halt über Männer gesprochen und dann meinte sie halt so, ich zitiere, ein Mann ist kein Mann ohne Strafakte von Liz.
Ah,
und ich habe verstanden, so warte mal, ich habe verstanden, sie meint List.
Von
List.
List.
Ja, und also, wie heißt er? Heinrich List? Friedrich List. Und ich dachte, sie meint Friedrich List und ich so,
wow,
das hat er gesagt. Das ist jetzt einfach, das ist einfach immer, wenn ich an sie denke, habe ich dieses Bild offen, diesen Quote, ein Mann ist kein Mann ohne Strafakte, List.
Genial. Was packst du drauf?
Ich packe drauf, also ich fand im Übrigen, alle haben gesagt, so wenn man das Beyoncé-Album nicht mag, dann mag man auch das Drake-Album nicht. Kann ich nicht zustimmen, ich finde das Drake-Album geil. Ich habe aber trotzdem was vom neuen Kendrick-Album draufgepackt, weil das neue Kendrick-Album auch phänomenal ist. United in Grief ist der erste Song auf dem Album, den finde ich auch super schön. Ich finde das Intro super geil, wie die das gemacht haben, wie das da so reingekommen und reingesteppt wird auf dieses Album. Finde ich mega. Es gibt einen Song, den ich nicht drauf packe, weil es um auch Misshandlung geht, auch dass die Mama misshandelt wurde. Finde ich ein bisschen zu heavy für die Playlist, aber ich kann den für alle, die dieses Thema ertragen, nur empfehlen. Zieht euch den mal rein.
Achso, Johannes. Das muss kein aktueller Song sein, oder? Nämlich Animals von Sir Chloe. Das ist ein sehr schöner, sehr entspannter Song.
Ich dachte von Martin Garrix, den Animals-Song.
Den können wir dann auch noch reinschneiden.
Ich kenne das nicht. Was ist das für ein Künstler? Wo hast du den gedickt?
Sir Chloe ist eine Künstlerin. Mhm. Und hat mir das Spotify-Algorithmus in die Playlist gespült. Mhm. Ja, ist auch einfach sehr schön und sehr entspannt.
Nice. Geben wir jetzt alle Songs für die Playlist ab?
Ja, mach mal.
Weil Johann hat letztens uns einen Song gezeigt, den wir sind late to the party, das glaube ich, der ist von Big Pick Switch. Den,
den liebe ich.
Ja, ich wusste das.
Ich wollte den jetzt nicht nehmen, weil ich dachte, irgendwie kommt der von euch noch.
Ey, also da haben wir so ein bisschen das Gefühl, der Drum and Bass kommt zurück, oder?
Ey, lass doch mal so einen Song zusammen machen.
Das wird doch übrigens doch mal ein Paket
geschickt. Ich glaube nicht, dass es zurückkommt, weil unser Tontechniker, einer unserer Tontechniker kannte den auch schon seit Jahren und der meinte, ach, der ist doch schon alt.
Nein, aber du merkst ja bei anderer Musik, dass es zurückkommt.
Ist trotzdem ein guter Song.
Ist ein guter Song, ja. Aber für mich kam Drum and Bass schon längst zurück.
Der Song, den ich meinte, heißt Mother Son. Den könnt ihr euch dann anhören, wenn ihr Bock habt.
Von Kendrick?
Von Kendrick, genau. Ich glaube auch, dass Drum and Bass nochmal ein Revival haben sollte. Mhm.
Ja, auf jeden Fall.
Ey, aber wollen wir nicht mal so einen Song zusammen machen?
Ein Drum and Bass
Drum and Bass
Song?
Ja. Na, so in die Richtung, so ein bisschen UK, so ein bisschen schneller.
So, ich hätte gerne ein eigenes
Big Pick Switch Song.
Ich liebe halt, ich liebe die Dramaturgie in dem Song, weil der ist ja dann, dadurch, dass das so alles so reduziert ist, irgendwie gefühlt, ist der so, das ist so eine Kraft, finde ich, und das ist so ein emotionaler Song. Ich finde diese Dramaturgie auch, wie sich das aufbaut und dann, liebe ich.
Das bestellen wir
einmal. Ja, machen wir. Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber Deutsch. Das ist interessant.
Na, die singt ja auch die ganze Zeit
diesen einen Satz.
Das ist aber interessant.
Wir brauchen quasi einen starken Satz. Das ist ein Quote, den wir heute aus dieser Folge wahrscheinlich dann nehmen.
Und aus diesem Satz, den samplen wir und daraus bauen wir den Beat.
Und dann,
ich baue das und dann spittet ihr ein bisschen was und dann ab in die Charts damit.
Geil, Leute.
Gut,
Josi, aber du hast schon nicht auf die Playlist gepackt.
Nee, genau. Ich mache den neuen von Andrea Berg. Ich würde es wieder tun, heißt der.
Hä?
Und 070 Shake mit dem Song Body vom neuen Album You Can't Kill Me.
Okay.
Gut.
Wir gehen in die kurze Pause.
Leute, wir sind zurück aus der Pause mit der neuen Sektion. Habt ihr die Minute genutzt, um eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen? Habt ihr euch kurz entspannt? Denn jetzt sind wir wieder da und brauchen eure volle Aufmerksamkeit.
Jetzt kommt was, was so ein bisschen willkürlich ist.
Wusstet ihr, warum Cornflakes erfunden wurden?
Ja, warte, das hat irgendwas...
Nein, wirklich?
Ist es der Typ Kellogg's?
Ja.
Das hat irgendwas mit der Klitoris zu tun.
Kellogg's? Nee, naja, ein bisschen.
Kellogg's darf, und... Nee, Orgasmus, weiblicher Orgasmus, irgend sowas. Irgendwas
in die Richtung. Lauter ist, hat recht.
Ich weiß nur, dass ich Kellogg's hasse, weil ich von Liv Strömquist Ursprung der Welt gelesen habe. Und da drin steht, dass Kellogg's, der war auf jeden Fall, glaube ich, gegen Masturbation auch und hat so Hände über der Bettdecke und sowas gesagt. Und ja, und jetzt, alles, was jetzt käme, wäre halt
so, jede Person, die gegen Masturbation ist, die hasse ich.
Ja, Kellogg's.
Also, John Harvey Kellogg, ein sehr, sehr, sehr gläubiger Christ. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das noch, ob normale Christen sagen, dass das noch Christentum ist. Seventh-Day Adventist. Die glauben so an strikte vegetarische Ernährung, auch kein Alkohol, kein Koffein und kein Fleisch. Mhm. Und zusätzlich dazu hat Kellogg's eben daran geglaubt, dass Sex und Masturbation ungesund und abnormal seien.
Generell.
Ja.
Mhm. Das ist so ein Straight-Edge-Skater.
Ja, oder?
War das so ein Straight-Edge-Skater, der Kellogg's?
Klingt so, ne?
Wann hat er das denn gesagt?
Das war so, warte. 1894. Mhm. Auf jeden Fall war das, hat Kellogg das, der heißt Kellogg einfach mit Nachnamen Kellogg. Und der hat das entwickelt, diese klassischen Cornflakes, als gesundes Essen für Patienten einer Nervenklinik, in der er gearbeitet hat. Und es sollte einfach nur darum gehen, dass etwas so relativ so, ne, geschmacklos ist und nicht so, den Magen nicht so aufregt und relativ gesund sein soll und einfach nur, ne, voll macht und so weiter und so fort. Damals war natürlich auch noch kein Zucker an diesen Flakes dran. Und dann hat er das aber weiterentwickelt, weil sein Ziel war es, Essen zu erstellen,
was jegliche Form von so Libido nicht anfeuert. Und alles, was irgendwie die eigenen so Gemüter erhitzt, also wenn man jetzt, keine Ahnung, über zuckrige Lebensmittel nachdenkt oder was weiß ich, man sagt das ja sogar bei Knoblauch und bei Zwiebeln, dass das so Dinge sind, die das Gemüt so erhitzen, dass das eben auch die sexuelle Energie anhitzen soll. Und das war sein Ziel. Er wollte dem entgegenwirken, weil er wirklich fest daran geglaubt hat, Sex und Masturbation seien ungesund und abnormal. Und ja, und er dachte, da kann er gut was dagegen machen. Cornflakes gegen Bumsen.
Richtiger Lappen. Ja. Also jetzt zum Frühstück einfach immer so Sexual Food. Ich habe es Nina letztens erklärt. Ist es für euch auch so? Für mich ist ein sexuelles Essen, also wenn ich jetzt von einer Person eingeladen werde, zu der Person nach Hause und ich weiß noch nicht so richtig, ist das jetzt hier eine Freundschaft oder ist das hier ein bisschen mehr? Und dann kriege ich Schoko-Erdbeeren. Oder?
Schon.
Schoko-Erdbeeren ist gleich Sex.
Und dann
Sex.
Hat die Person da so ein Lebkuchenherz.
Nee, eben nicht, Nina.
Also, ich check das nicht so mit dem sexuellen Essen, ehrlich gesagt.
Schoko-Erdbeeren und wenn, heißt schon so, okay. Und wenn dann noch Sahne dazu da ist, dann
Dicky.
Dann, Alter, komm, kannst du einfach
sagen. Wann isst man mal Schoko-Erdbeeren zum Frühstück?
Das ist auf jeden Fall, und das hätte Kellogg, man muss sein Date immer so planen, dass es Kellogg nicht gefallen hätte. Aber ihr stimmt mir dazu, oder?
Ja, na klar. Es gibt auf jeden Fall
sexuelles Essen.
Safe, Alter.
Weißt du, und da gehört halt ein Lebkuchenherzen, ja komm schon.
Also, was ist mit Lebkuchenherzen?
Ich dachte, das hat mir gerade eingefallen, weil das ist so.
Nein, nee,
das da steht dann mein Schatzerl drauf.
Schatzerl.
Also, das wird nix.
Was steht da drauf? Schöne Biezen?
Biezen, Alter.
Geile Biezen.
Zeig mal deine Biezen.
Ich wünsche mir, ich habe am 6. Oktober Geburtstag, das ist sehr bald. Ich wünsche mir ein Lebkuchenherz, auf dem drauf steht geile Biezen.
Okay, das müssen jetzt alle, die diesen Podcast hören, mitschreiben, besorgen und schicken.
Ja.
Bei euch ins Studio.
Richtig. Wir sind in den Circle Studios in Berlin. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
Ich habe noch eine Frage an euch. Ne? Letzte. Die Sendung neigt sich schon am Ende, aber bleibt trotzdem dran. Das ist wichtig. Also ich will überhaupt keinen Fitna zwischen euch stiften. Ne? Das ist mir ganz wichtig.
Was ist mit den muslimischen Begriffen hier, Alter?
Du spreadest das doch immer im Podcast.
Ja, stimmt, ich bin gerade total überrascht.
Ja. Möchtest du, dass ich das nicht verwende?
Nee, doch. Okay. Also weiß noch nicht genau, wie ich mich damit fühle. Aber mach mal.
Ich kann noch einen anderen Begriff.
Was heißt denn Fitna?
Ja, mir fiel nämlich das deutsche Wort dummerweise.
Naja, Fitna ist im Prinzip das Treiben eines Keiles zwischen zwei Personen, indem du sowas sagst wie, die Person hat das über dich gesagt und die Person hat das über dich gesagt. Also so ein bisschen Hetz.
Singt Juju das?
Macht kein Fitna.
Ich habe das immer nicht verstanden. Zwietracht ist das, oder?
Aha. Das ist eine Zwietracht.
Aber dann Zwietracht sehen.
Da hätte ich direkt
drauf
kommen
können. Dann ist dieses Wort popkulturell scheinbar schon, also weil ich kann es noch nicht.
Safe. Ja, wie okay, super viele muslimische Begriffe sind ja so. Ja, ich finde das so schwierig. Aber sorry, ich wollte dich...
Musst du uns sagen, ob du das cool findest.
Ja, weiß ich nicht.
Okay. Kannst du auch später noch sagen.
Also ich möchte keine Zwietracht sehen.
Finde ich auch geil. Es klingt ein bisschen geiler sogar.
Ich bin ja selber auch in einer Band und habe auch Geschwister und man hängt ja sehr viel miteinander ab und ich höre immer diesen Podcast oder sehe euch auf Social Media und denke so, Alter, wie geil kann man sich denn verstehen? Wie gern kann man sich denn haben? Und dann auch so viele Projekte, die ihr noch zusammen macht und so. Was ist so das Geheimnis, dass ihr
miteinander
so gut klarkommt? Also gibt es dafür irgendwie so ein Geheimnis? Habt ihr euch da gut
Warte, meinst du jetzt zwischen den beiden oder mit den Brüdern?
In der Band natürlich.
Zwischen Nina und mir.
Nee, ich meine generell. Also in der Band. Ich meine nur, man kennt sich ja, ich kenne Geschwister und ich kenne aber auch den Bandkontext und alles ist ja ähnlich, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt.
Und Johann kennen wir auch seit...
Ja. Genau. Was ist so...
Das ist
ja
auch wie Geschwister,
oder? 20 Jahre jetzt, ja.
Und dann will man auch noch einen Podcast zusammen machen und dann gründet man auch noch ein Label zusammen und weißt du, also was ist so das Geheimnis oder gibt es irgendwie auch mal auf süß...
Ich hab immer gedacht, dass man sich einfach, und das ist ja eigentlich ganz geil, dass man sich richtig gut streiten kann. Also man streitet wahrscheinlich ein bisschen doller, als man jetzt mit anderen Leuten streiten würde, aber hat so früh schon gelernt, wie man wieder sich zusammenrauft und schmeißt dann die Flinte nicht ins Korn, sondern sagt, ja, ich will aber weiter mit der Person. Also man ist nicht so auf ewig sauer oder so, sondern man versucht sich trotzdem immer wieder zusammenzuraufen. Und ich glaube, das ist schon von Vorteil, weiß ich jetzt nicht.
Und ich glaube, dass... Wir zum Beispiel, also Nina und ich zum Beispiel, wir sagen uns jetzt nicht dauernd so, ey, ich hab dich lieb oder so. Wir haben so
gar keine körperliche
Connection
oder so an dich.
Und ich glaube, unsere Love Language oder sowas sind so Projekte. Also, weißt du, was ich meine? So
unsere Love Language, wenn ich sie auszahlen kann.
Einfach so Geld. Zusammen. Nein, aber wirklich so Projekte machen, zusammen auf der Bühne stehen. Und ja, okay, wir hängen halt auch 24/7 so ab.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, ihr seid ja auch noch voll gut befreundet.
Ich kann nicht sagen, andere Geschwister küssen sich so, wenn die sich treffen.
Das finde ich auch ganz weird.
Die liegen auf dem Mund, ja. Schnauze.
Ja, und die streicheln sich auch die ganze Zeit so am Kopf und liegen sich im Schoß und so.
Das finde ich dann auch immer ein bisschen schräg. Das machen wir nicht. Da bin ich so wie, da ist irgendwas nicht.
Aber wir verbringen halt jede Sekunde des Tages miteinander.
Aber es gibt auch mal einen kleinen Streit.
Ja.
Oder auf süß einen kleinen Zoff.
Nee, es gibt auch schon größere Streits. Aber das ist ja normal.
Ja. Voll.
Aber also ich frage mich das aber auch manchmal. Also manchmal bin ich auch so wie, also hä? Aber ich kann auch nicht sagen.
Was fragst du dich denn noch?
Ich hab's gerade nicht. Sag mal, wie das so geht.
Umarmt ihr euch eigentlich zur Begrüßung?
Nee. Ich habe leider seit Monaten nicht angefasst. Nein, aber weißt du warum? Ganz kurz. Weißt du, warum ich dich zur Begrüßung nicht umarme? Weil ich mich einfach nie von dir weil ich das letzte Mal begrüßen musste, weil ich ja nicht von deiner Seite war.
Aber jetzt, wenn jetzt mal eine für meine Woche weggefahren ist. Oh nein, weinst du jetzt? Oh nein.
Nee, hör auf damit. Oh.
Oh nein, das ist doch voll der schöne Schwestermoment. Das ist ganz kurz vor. Man umarmt sich ganz lieb.
Ja.
Habt ihr davor Angst, so wenn jetzt mal einer in Urlaub fährt? Ist das schmerzhaft?
Was ganz schlimm ist, sind Beziehungen, wenn die andere Person in einer Beziehung ist. Das geht gar nicht.
Ja.
Und so früher Ferienlager. Lotta war im Ferienlager oder so, oder ich.
Hm.
Das war nicht so schön, aber...
Ja, aber warte mal, wie macht ihr das, also wenn jemand in einer Beziehung ist?
Wir wohnen ja auch nebeneinander.
Ja, dürft ihr das nicht?
Die Person doch, aber...
Das geht schon, also, aber man darf...
Ich lasse das jetzt einfach, prinzipiell habe ich mir so vorgenommen. Aber ansonsten muss halt, das ist so wie in so Dating-Sendungen, wenn du manchmal so, oh, voll unangenehm, wenn die beste Freundin so ist, wie...
Erstmal muss er an mir vorbei.
Aber das bin original ich. Ja. Weil ich halt so bin wie, ja, also das volle Paket halt.
Ja.
Ne? Damit muss man einfach
klarkommen. Finde ich krass, Alter. Johann, wie ist es, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt an einem Song schreibt und ich habe jetzt auch in einem Interview gelesen, dass ihr dann oft irgendwie auch mit Bass anfangt oder ne, dass du irgendwie mit einer instrumentalen Line kommt und dann müsst ihr euch ja auch einigen, wie der Song weitergeht. Und gibt es da irgendwie, ja, wie finisht ihr so Songs zusammen? Wie einigt ihr euch auf verschiedene Musikgeschmäcker?
Es ist schon auf jeden Fall, also wir wissen ja alle, was wir wollen auch, glaube ich. Also wir sind uns auch in vielen Dingen sehr einig. Aber natürlich, also ich höre auch komplett andere Musik als Nina oder Nina hört ja auch wahrscheinlich andere Musik als Lotta und so. Aber es gibt schon Tage auf jeden Fall, wo wir dann auch einfach nicht zu einem gemeinsamen Nenner kommen und das dann am nächsten Tag nochmal versuchen. Oder auch, dass ich dann im Studio irgendwie mal einfach einen Tag lang übelst unzufrieden bin und dann auch richtig schlechte Laune bekomme.
Krass.
Weil ich einfach nicht weiß, was jetzt die Lösung wäre. Mhm. Und dann aber irgendwann, es gibt ja auch Zeitpläne, woran man sich halten muss. Und dann, also am Ende findet man eigentlich immer wieder zusammen, weil halt jeder auch dann will, dass es jeder anderen Person auch gefällt.
Was ist der Producer-Tipp? Wie macht man dann weiter an so
einem Punkt? Das wollte ich gerade ganz kurz sagen, das finde ich vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass wir jetzt nicht mehr so mit Bass im Proberaum stehen und anfangen, sondern Johann hat jetzt ein richtiges Studio in Chemnitz und produziert so richtig viel. Die Demos, die wir machen, sind schon richtig weit produziert.
Krass, Mann.
Und dann wollte ich noch sagen, dass wir, das ist ja, glaube ich, in jeder Band so, dass man dieses... was ist jetzt schön oder welche Idee und das ist ja sowieso übelst krass hart und es ist jetzt nicht voll. So, dass Leute und ich immer dieselbe Meinung haben.
Na, ganz viele Kompromisse machen und vor allem, was ich ganz doll gelernt habe im Studio, ist so, man muss manchmal so, wenn man will sowas sagen, man will so sein wie zum Beispiel ich persönlich spiele Schlagzeug und wäre dann so in meinem Kopf so wie, eigentlich müsste das Schlagzeug hier lauter sein und dann muss man immer nochmal überlegen, okay, willst du das, weil du das Schlagzeug spielst oder willst du das, weil das für den Song gut ist?
Ja.
Und das finde ich war voll gut zu checken, weil das ist so, ne, dass man einfach auch so, man arbeitet ja an einem Song und wenn dann da an der Stelle das Schlagzeug halt nicht sein muss, dann muss halt nicht sein.
Aber es ist generell ja übelst schwierig, also für Leute, die jetzt nicht irgendwie mit Musik im Studio zu tun haben, ist vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber es ist ja generell übelst schwer, sich selber zu produzieren.
Ja.
Also es ist auch mega schwer, ich spiele jetzt halt hauptsächlich Bass, aber es ist mega schwer dann zu sagen, okay, nee, das ist jetzt zu viel, lass mal weg oder machen wir mal weniger.
Also, dass man eher so das gesamte Projekt im Auge hat.
Genau, es ist auf jeden Fall übelst langer Lernprozess.
Ja, ganz viel Kompromisse machen und ganz viel verhandeln. Und manchmal lässt man sich auch noch überzeugen. Also manchmal, wir haben so ganz eigenen Sprech im Studio. Also manchmal sagt jemand so, mir gefällt das nicht, aber ich glaube, man kann mich überzeugen. Aha. Und dann wissen alle so, okay, du hast jetzt 2 Minuten und musst es perfekt formulieren, warum
ansonsten
das...
Ansonsten wird das Song verworfen.
Und ansonsten ist dann so wie, nee. Und dann ist das Spannende, finde ich, auch bei so Bands, die alle zusammen im Studio sind,
das funktioniert ja auch nicht nach dem Mehrheitsprinzip. Du sagst ja dann nicht so, hä, Johann und Nina finden die Idee gut und du nicht, dann wird die jetzt aber genommen, weil es sind 2 gegen 1.
Also das ist keine Demokratie.
Nee, bei uns müssen alle am Ende cool damit sein. Ja. Weil das bringt ja nichts, wenn ich dann sage, ich mag es nicht.
Wir haben es auch alles probiert, aber es funktioniert ja nicht. Mhm. Also, am Ende ist halt immer eine Person unzufrieden.
Das würde sich auch komisch anfühlen.
Aber das Ding ist halt,
Johann hasst das oder
so. Ja. Aber es ist halt, wir sagen halt auch alle immer direkt, wenn uns irgendwas nicht gefällt.
Ja.
Was manchmal dann zu Streit führt, manchmal aber dann halt auch einfach zu einer Lösung. Und dann machen wir halt manchmal einfach wirklich einen Tag lang nur irgendwie 8 Takte Refrain. Und investieren vielleicht auch zu viel Zeit rein, aber am Ende finden es halt alle geil dann.
Manchmal machen wir auch was den ganzen Tag und dann wird es weggeschmissen.
Ja, das war jetzt auch ey,
Klassiker. Gibt es eine Person, die das letzte Wort hat? Gibt es so eine Person, deren Stimme mehr wiegt als die der anderen?
Ich.
Der Fan.
Fan, wow.
Die Industrie. Nee, auf jeden Fall nicht. Also das finde ich, ist auch wichtig, dass wir alle gleichermaßen respektieren unseren Anteil an einem Song.
Ja.
Und zum Beispiel Nina dürfte jetzt auch sagen, das mit dem Schlagzeug, da gefällt mir nicht. Und da müsste man dann nicht sagen so, ja, du spielst gar kein Schlagzeug oder so, weißt du, so von da. Das, sondern es ist so, jede Meinung wiegt da gleich viel. Geil. Weil das halt, ja, also ich meine, das ist ja auch super diffus. Also wer sagt denn, wer dann den besseren
Riecher hat? Da ist ja auch keiner besser als der andere oder so. Das gibt's ja auch gar nicht. Das ist ja, weiß nicht, sehr schwierig.
Die Hit-Ohren, wer die Hit-Ohren hat.
Wir machen in Chemnitz viel zu dritt und dann gehen wir damit ja nochmal zu einem Produzenten oder so. Und dann kommt ja dann nochmal eine neue Meinung, wo wir auch offen sind und dann nochmal quatschen und so. Und das ist voll geil, wenn man dann nochmal, oder wir zeigen das, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wir zeigen auch vielen Leuten, die uns nahestehen oder so, was sagst du zu dem Refrain? Also man quatscht dann schon nochmal mit Leuten, die nicht unmittelbar beteiligt sind.
Objektiv, weil
man verliert ja auch so diesen Blick drauf, wenn man so da drinnen steckt. Und das ist manchmal voll kacke.
Aber umso mehr freut man sich natürlich dann, wenn dann einfach, es kam jetzt auch schon öfter vor, dass dann einfach komplette Lieder halt einfach quasi die Demos geblieben sind.
Und
ist ja auch geil, wenn man dann eigentlich nichts mehr machen muss.
Wir glauben uns das auch selber manchmal nicht. Also wir kommen manchmal mit einer Demo ins Studio und dann wird nichts mehr geändert und wir sind so wie war das jetzt schon, also war das so gut? Weil wir uns selber manchmal nicht so, und Johann produziert halt voll gut und das muss man sich aber erstmal so annehmen, dass man sagt, ja,
set, that's us. Voll geil. Ja. Ich bin voll gespannt auf das neue Perlen-Album, worauf man noch sehr lange warten muss.
April. Ist wirklich noch lange hin.
Ja, ist echt noch zu lange. Man kann jetzt ja auch noch gar nicht über Songs sprechen, weil die Leute haben das bis dahin einfach wieder vergessen.
Aber man kann es vorbestellen.
Aber zum Beispiel uns
vorbestellen. Auf Vinyl oder Tape?
Und es ist ja auch so, unsere 2 letzten Songs, die wir rausgebracht haben, Du und Ich, über den wir schon gesprochen haben, und Mein Boy, das ist die aktuellste Single.
Packen wir noch auf die Playlist.
Playlist, den Song. Die sind beide auch auf dem Album drauf, natürlich, weil die irgendwie mit zu dieser Ära dann dazu
natürlich gehört.
Da weiß man schon so ein bisschen, in was für eine Richtung es vielleicht geht oder so.
Nice. Leute, ich fand's saugeil. Ihr seid extra aus Chemnitz hier angereist. Den weiten Weg habt ihr auf euch genommen, um uns hier zu beglücken im Studio in Berlin. Dickes B, Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tust du weh. Mama Berlin macht Stein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Danke, dass ihr da wart. Das war mega.
Da werde ich nochmal überlegen, ob das drin
war. Vielleicht war es doch raus. Du hast so geguckt. Nein, aber wir haben gesagt, das, was am peinlichsten ist, kommt am geilsten.
Ja, immer. So wird das sein. Danke, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Das
war sehr schön.
Nächstes Mal bitte harmonizen. Wir würden gerne einen Bundle verlosen, wenn das dann draußen ist. Lasst uns da irgendwie noch eine Insta-Story zu rausballern, wenn ihr das Blond-Album-Bundle haben wollt. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt noch auf Festivals und ich freue mich,
hoffentlich
wiederzusehen.
Bis bald. Bis
gut.
Tschüss. In der Rubrik Was können wir tun, möchten wir euch heute einen Verein vorstellen, der sich um Straßenhunde in hauptsächlich Rumänien kümmert. Und der Verein sorgt dafür, dass mit Menschen vor Ort den Tieren medizinisch geholfen wird, dass die Tierheime ausgestattet werden, dass es den Tieren dort generell besser geht, dass sie adoptiert werden können und dass sie eine grundmedizinische Versorgung haben und diese sehr, sehr schlimmen Lebensbedingungen, unter denen die Straßentiere dort teilweise leiden, dass die verbessert werden und den Tieren geholfen wird vor Ort. Checkt das auch nochmal auf unserer Insta-Story aus. Da gibt es nochmal alle Infos, wie ihr helfen könnt. Und wie ihr wisst, ist jede Organisation von uns sorgfältig ausgewählt und ausgesucht, dass ihr da euch auch sicher sein könnt, dass das Geld dort an den richtigen Stellen ankommt. Danke für eure Hilfe und euren Support und bis in 2 Wochen.